An Olympic champion banned from her own sport, caught in a culture war about what it means to be a woman. Mocked by the world's most powerful man. And now gold medal boxer Iman Khelli faces an ultimatum. If she's to compete again, she must confirm she's female.
Es ist der 9. August 2024. Iman Khelli blickt ihrem Gegenüber fest in die Augen. Kurz fühlt sie sich in die Situation ein, tastet sich heran. So lange hat sie dafür gekämpft, bis sie endlich hier stehen konnte. Also bleibt sie fokussiert und schlägt zu. Doch ihre Gegnerin Yang Liu lässt sich nicht so schnell aus dem Konzept bringen und auch sie kann mit einfachen Treffern kontern. Eine Runde geht vorbei, die zweite und schließlich erklingt die Ringglocke. Iman hat es geschafft. Sie holt sich Gold in den Olympischen Spielen. In allen drei Kämpfen lag sie vorne. Die algerischen Fans jubeln ihr zu. Als sie sich von ihrer Trainerin unter Jubelrufen durch den Raum tragen lässt, denkt sie nicht an das, was sich seit Beginn der Olympischen Spiele anbahnt. Und während Iman noch gar nicht richtig begreifen kann, was sie da eben geleistet hat, bäumen sich die Nachrichten um sie immer weiter auf und sie wird Opfer von einer Desinformationsdebatte. Einem weltweiten Shitstorm getarnt als Spekulation darüber, ob Iman tatsächlich eine Frau sei. Die Hater spielen sich so weit auf, bis sich schließlich auch der US-Präsident Donald Trump und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einmischen. Doch Iman ist kein Einzelfall. Immer wieder werden SportlerInnen, die Geschlechternormen nicht erfüllen, zur Zielscheibe von Debatten, Hass und Ausgrenzung im Spitzen- und Profisport. Hier erwartet man Hyperbinarität und schafft damit den perfekten Nährboden für Trans-, Inter- und Frauenfeindlichkeit. Sie wird dadurch befeuert, weiterverbreitet und wirkt bis in den Breitensport hinein. Herzlich willkommen zu Pinke Pille, der Antifeminismus-Monitor. Ich bin Magdalena, feministische Influencerin und Studentin.
Hi, ich bin Selina, Antifeminismus-Expertin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und tatsächlich ist ja heute auch unsere letzte Folge, also die letzte Folge von hoffentlich der ersten Staffel, auf die ja vielleicht doch noch welche folgen können.
Das wäre so cool.
Ja, genau. Aber Das ist jetzt erstmal die letzte Staffel und ja, ich bin total aufgeregt, aber irgendwie ist es auch schön, sowas abgeschlossen zu haben. Und ja, ich möchte mich auf jeden Fall auch nochmal bei dir bedanken und bei allen Leuten, die ja zugeschaut haben, die uns folgen, die uns vielleicht noch folgen werden jetzt nach der Folge und die kommentiert haben, die ja uns auch so tolles Feedback gegeben haben. Und nochmal so ein bisschen der Appell. Also es ist jetzt sozusagen auch die letzte Chance, uns zu unterstützen mit Kommentaren oder Likes oder ja, es gibt ja auch noch diese Feedback-Umfrage. Der QR-Code wird im Video eingeblendet und den Link gibt es aber auch in den Shownotes. Und es ist auch ganz wichtig, dass da so viele Leute wie möglich mitmachen. Empfehlt es euren Friends oder auch Eltern. Meine Eltern gucken auch manchmal den Podcast.
Meine Eltern auch.
Ich glaube, die werden auch immer woker dadurch.
Ja.
Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Folge jetzt.
Ja, ich auch. Ich habe auch immer ganz viel Spaß gehabt. Ihr habt ja eigentlich fast die ganze Arbeit gemacht oder so gut. Ja, fast so gut wie eigentlich fast alles wirklich. Und dann konnte ich mir immer schon so die Themen durchlesen und habe mich dann jedes Mal total darauf gefreut, die Aufnahmen zu machen. Und so ist es heute auch. Ich bin schon richtig gespannt auf unseren Austausch und freue mich auch drauf, was Neues zu lernen.
Ja, vor allem wir hatten gerade auch vorweg nochmal ein Gespräch und haben da eigentlich herausgefunden, dass Magdalena die richtige Expertin ist hier.
Expertin ist, glaube ich, schon zu viel gesagt. Aber ich würde schon sagen, dass ich mich auch so voll für Sport interessiere. Vielleicht auch, weil mein Freund auch sehr viel Sport macht. Und dann.
Also du machst auch eigenen Sport, richtig?
Ja, ich mache auch selber Sport, ja. Also momentan mache ich hauptsächlich Kraftsport. Aber gerade ist die Überlegung, ob ich mit Kampfsport anfange. Ich war nämlich vor einer Woche bei dem Selbstverteidigungskurs für Frauen. Und das war richtig cool. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich so ein bisschen Blut geleckt, sagt man, glaube ich, oder?
Mhm. Ja. Das ist auch eine sehr martialische Formulierung dafür, dass du jetzt Kampfsport anfangen willst. Also be afraid.
Ja, stimmt.
Magdalena macht Kampfsport und
oh je. Ja, dementsprechend. Und auch Olympische Spiele und sowas schaue ich auch immer mega gerne an. Die Winterspiele jetzt tatsächlich dieses Jahr nicht. Die habe ich so ein bisschen verpasst. Ich habe nur diesen einen Skandal mitbekommen. Hast du den auch mitbekommen mit dem Typen, der so nochmal Grüße an seine Ex-Freundin
ausgerichtet hat,
die ja so glaube ich, irgendwie so einen Monat vorher betrogen hat oder so. Und dann hat er so vor der Kamera rumgeheult, dass sein Leben jetzt ja total schlimm ist, nachdem er Medaillen gewonnen hat, aber halt auch heartbroken ist.
Ja, wir reden leider, also wir haben schon viel über Männlichkeit geredet, aber ja, ich glaube, über das Thema Männlichkeit und Sport und männliche Inszenierung und Sport könnte man auch sehr viel reden.
Ja,
und
allerdings.
Es ist dann auch wirklich ganz interessant, dass ja, das ist ja auch so ein bisschen so dieses Narrativ, dass Männer irgendwie Opfer von gemeinen Frauen sind, die sie verlassen.
Ja, oh mein Gott. Und die bösen Frauen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, wir sind jetzt schon mitten im Thema und eigentlich ist es ja auch ein ganz anderes. Und ja.
Dann fangen wir mal an.
Heute geht es um Antifeminismus im Sport. Hierfür schauen wir uns im Profi- und Spitzensport sowie Breitensport die Situation von Trans- und Interpersonen an, werfen einen Blick in die Geschichte von Geschlecht und Sport, inwiefern Antifeminismus auch im Sport eine Brücke zu Rechtsextremismus schlägt und letztlich Handlungsoptionen für Betroffene, Allies und Sportvereine. Wir haben wieder eine tolle Person zu Gast. Levi von Trans Interaktiv wird uns von Queerfeindlichkeit und Strategien im Fußball erzählen. Vorab auch eine Content-Note. Es geht in dieser Folge um Trans- und Interfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Rassismus, Sexismus und Misogynie. Wir verlinken euch wieder Hilfs- und Beratungsangebote in der Caption. Hyperbinarität im Leistungs- und Profisport.
Der Fall von Iman Krilif zeigt, dass teilweise bis ins Absurde an binären Kategorien festgehalten wird. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es eine Obergrenze an Testosteron für Frauen gibt, die Athletinnen wie Kasia Semenya dazu zwingen, in ihren natürlichen Hormonhaushalt einzugreifen? Und trotz Gleichstellungsdiskurse hat sich kaum etwas im Sport verändert. Die Geschlechtertrennung bleibt weitestgehend unhinterfragt. Dabei wird an biologischen Unterschieden festgehalten, die sich oft gar nicht halten lassen. Und Unterschiede innerhalb der Gruppe werden dann sogar übersehen. Wenn ein Kind geboren wird, weist man in der Regel sofort ein Geschlecht zu. Diese Einordnung geschieht meist anhand äußerer Geschlechtsmerkmale, also danach, ob das Baby äußerlich als männlich oder weiblich erscheint. Das nennt man auch das Hebammengeschlecht. Aber biologisch betrachtet ist Geschlecht deutlich komplexer. Neben den äußeren Merkmalen gibt es mehrere weitere Ebenen. Das chromosomale Geschlecht, das hormonelle Geschlecht und sogar das Gonadengeschlecht. Mit Gonaden sind die Keimdrüsen gemeint, also Fortpflanzungsorgane wie zum Beispiel Eierstöcke oder Hoden. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Info hier, diese Ebenen können stark variieren und lassen eine riesige Vielfalt zu. Die Gonaden spielen da eine wichtige Rolle, weil sie eine Verbindung zwischen chromosomalen und hormonellem Geschlecht darstellen. In den Eierstöcken werden zum Beispiel vor allem die Hormone Östrogen und Gestagen produziert. In den Hoden entstehen hauptsächlich Androgene, wie zum Beispiel Testosteron. Aber die Trennung ist nicht wirklich strikt. Sowohl Eierstöcke als auch Hoden produzieren kleine Mengen der anderen Hormone und deshalb überschneiden sich die Normwerte teilweise. Die Unterschiede in den Sexualhormonen bilden deshalb keine klare Zweiteilung, sondern fließende Übergänge. Und auch körperliche Merkmale lassen sich in primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale unterteilen. Primäre Merkmale sind direkt an der Fortpflanzung beteiligt, während sekundäre Merkmale sich oft erst in der Pubertät entwickeln. Da geht es dann um sowas wie Körperbehaarung oder auch Brustentwicklung. Bei intergeschlechtlichen Menschen stimmen diese verschiedenen Ebenen von Geschlecht nicht eindeutig mit einer einzigen Kategorie überein. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise auftreten. Es gibt zum Beispiel Personen mit einem XXY-Chromosomsatz. Und obwohl das Y-Chromosom häufig als Hinweis auf ein männliches Geschlecht gilt, kann es sein, dass diese Person äußerlich überwiegend weibliche Merkmale hat, bei der Geburt als weiblich eingeordnet wird und auch ihr Leben als Frau lebt. Intergeschlechtlichkeit umfasst dabei viele unterschiedliche Varianten. Sie zeigt, dass biologische Geschlechtsmerkmale nicht immer eindeutig in zwei Kategorien passen, sondern in der Realität vielfältiger sind. Trans, Transgeschlechtlichkeit oder auch Transgender ist ein Oberbegriff für Personen mit Geschlechtsinkongruenz. Das bedeutet, dass ihre Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt und das ganz unabhängig davon, ob körperliche Angleichungen stattfinden oder nicht. Hierzu kannst du übrigens auch noch mehr in unserer Podcast-Folge über Transfeindlichkeit anhören. Wichtig ist außerdem, dass trans- und intergeschlechtliche Menschen sich deutlich voneinander unterscheiden. Trotzdem werden beide Gruppen in gesellschaftlichen Debatten, wie eben auch im Sport, häufig miteinander vermischt. Bei Sportwettkämpfen geht es jetzt meist darum, wer die beste körperliche Leistung erreicht. Sport basiert also grundsätzlich auf einem Vergleich von verschiedenen Personen. Damit dieser Vergleich fair ist, werden AthletInnen in Kategorien geteilt, in denen sie gegeneinander antreten, und das sind Leistungsklassen. Die werden nach Geschlecht, Alter oder Gewicht bestimmt, das wird mit Fairness begründet. Menschen werden verglichen, die unter vergleichbaren Bedingungen antreten. Neben dem Prinzip der Fairness spielt im Sport auch die Idee der Gleichberechtigung eine wichtige Rolle. In der Charta der Olympischen Spiele wird zum Beispiel festgehalten, dass alle Menschen das Recht haben, ohne Diskriminierung an sportlichen Wettkämpfen teilzunehmen. Das Internationale Olympische Komitee hat dazu im November 2021 auch eine Rahmenrichtlinie zur Inklusion, Sicherheit und Fairness veröffentlicht. Darin werden zwar Grundprinzipien formuliert, aber keine einheitlichen Teilnahmebedingungen für die Kategorien weiblich oder männlich festgelegt. Der Grund dafür ist, dass sich die körperlichen Anforderungen je nach Sportart und Disziplin stark unterscheiden. Bevor wir gleich mit Levi den Zugang von genderqueeren Menschen in den Breitensport anschauen, werfen wir nochmal einen Blick auf Profi- und Spitzensport und damit auch auf die Hetzkampagne gegen Iman Khelif, von der ich am Anfang erzählt habe. Denn man kann daran gut verstehen, wie das öffentliche Misstrauen gegenüber Khelif mit Trans- und Interfeindlichkeit im Sport zusammenhängt.
Ja, wir hatten ja auch schon darüber geredet, dass im Profi
und Spitzensport.
Profi und Spitzensport Geschlecht voll die große Rolle spielt und es da eben verschiedene Debatten gibt, an denen sich das Ganze nachvollziehen lässt. Und genau, eine Debatte hatten wir schon im Intro auch vorgestellt, da geht es um Iman Khelif. Und ich finde sehr, sehr spannend, wie die deutsche Debatte abgelaufen ist, in Reaktion eben auf diese Infragestellung des Frauseins von Khelif. Und da haben sich auf jeden Fall einige einschlägige antifeministische AkteurInnen auch in Deutschland geäußert. Zum Beispiel gab es einen Newsartikel und auch in der Emma gab es einen Artikel.
Echt? In der Emma?
Genau, in der Emma auch. Also
die total feministische Emma.
Die,
oder?
Es ist
so gibt sie sich ja aus.
Total, total. Und es ist wirklich ganz
die alte feministische
interessant,
Schule.
Wie auch hier sich beobachten lässt, dass mittlerweile so diese ganz spezielle trans-ausschließende Richtung des Feminismus sich auch so ein bisschen gerade dem Rechtspopulismus annähert, einfach weil so diese Feindbilder übereinstimmen. Und das lässt sich an der Debatte auch nochmal auf jeden Fall nochmal zeigen.
Ja.
Und eine Person, die sich auch geäußert hat, ist Birgit Kelle.
Habe ich noch nie gehört.
Okay, ich würde dir vielleicht nochmal so ein bisschen vorstellen. Und zwar, Birgit Kelle ist eine super bekannte Antifeministin oder auf jeden Fall verbreitet sie sehr viel Antifeminismus. Sie hat auch schon für größere Zeitungen geschrieben und ist sehr bekannt in dieser ganzen Anti-Gender-Orientierung. Sie organisiert sich auch im Lebensrecht, wie es ja immer so genannt wird, also der Contra-Choice-Bewegung, hat zum Beispiel auch schon bei der Demo für alle gesprochen. Die ja damals auch gegen eben die Ehe für alle auf die Straße gegangen ist und jetzt vor allem um die Debatte, diese ganze transfeindliche Debatte um Frühsexualisierung mit anheizt. Und
das heißt, sie ist auch von der alten antifeministischen Schule, kann man sowas so sagen? Haben die auch neue und alte Schulen vielleicht?
Auf jeden Fall, genau, ist sie so
so im Alter von Alice Schwarzer wahrscheinlich.
Genau, sie ist im Alter von Alice Schwarzer und ist auch so ein bisschen christlich geprägt und so weiter. Und ist da auch sehr vernetzt. Und genau, die geht auch auf sehr viele so Vernetzungstreffen. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass sie extrem gut eben vernetzt ist und eine total einschlägig bekannte Autorin und Akteurin. Und die hat eben auch noch einen Newsartikel geschrieben. Und fangen wir doch einfach mal mit einem Artikel von News an.
Ah, ich glaube, den Artikel habe ich schon mal gesehen. Also man sieht einmal oben halt ein Bild von Khelif auch. Ah, und da ist auch direkt und sein erstes Opfer, also direkt als Mann quasi.
Genau, also das zieht sich auch durch einige Artikel durch, dass da ganz konsequent einfach gemisgendert wird.
Ja, voll. Und es ist auch voll spannend, dass sie dann auch den Vornamen direkt weggelassen haben. Also so, dass halt dann auch gar nicht so, dass quasi dieser Widerspruch zwischen dem Vornamen, der ja schon weiblich gelesen wird, und dem den männlichen Pronomen. So, und jetzt steht hier, vor ein paar Tagen trat Khelifs Vater in die Öffentlichkeit und zeigte die Geburtsurkunde. Blöd nur, dass sie erst 2018 ausgestellt worden war, pünktlich zu Beginn der umstrittenen Boxkarriere. Nun also sollte der Onkel die Geschichte gerade rücken. Rachid Jabeur lieferte zwei Fotos, die erneut die Geschichte des jungen Mannes umdichten sollten. Also auch hier quasi, man hat jetzt eine Geburtsurkunde und die belegt, ja, Khelif ist eine Frau. Und jetzt wird das aber quasi angezweifelt durch das Ausstellungsdatum. Und das kann aber ja ganz viele Gründe haben.
Genau, in Algerien ist es auch gar nicht so unüblich. Ja. Und das braucht man natürlich trotzdem, um auszureisen. Das macht dann ja eigentlich total Sinn, dass du als Sportlerin, wenn du auswärts an Wettkämpfen teilnimmst, dann erst die Geburtsurkunde bekommst. Also das ist jetzt gar nicht so die krasse Überraschung, die hier vorgetäuscht wird. Und ich meine, auch die 2018 ausgestellte Geburtsurkunde ist ja weiblich. Das heißt, da ist ja auch der Vorwurf dabei, dass die gefälscht wird oder wurde von wem auch immer.
Dieser Artikel geht so absurd weiter. Man sieht jetzt nämlich noch ein Bild von Khelif mit ihrem Onkel. Und dann wird irgendwie so die Frage in den Raum geworfen, ob die Familie auch das Geschlecht von Khelif so verschleiern würde. Also auch schon direkt so ein verschwörungstheoretischen Slang, finde ich. Und dann wird quasi gesagt, dass die wohl irgendwie irgendeine professionelle Bilderbearbeitungssoftware benutzt haben sollen, ohne zu sagen, welche das ist.
Oder dass es halt Bildersoftware gibt. Also allein schon die Existenz, dass man Bilder bearbeiten kann, wird da als Beleg genommen dafür, dass das Bild womöglich bearbeitet ist. Ja. Und genau das steht da eben jetzt auch. Und das finde ich auch so einen absurden Fakt, dass es eben darum geht, dass da über die Möglichkeit gesprochen wird, die Bartstoppel wegzuretuschieren.
Genau, ja.
Also
was ja total absurd ist, weil man hat ja Khelif, also ich glaube nicht, dass die Olympischen Spiele sowas gemacht haben. Und da hat man ja sie die ganze Zeit auch kämpfen sehen und ja gesehen, sie hat halt keinen Bart. Also offensichtlich hat sie keinen Bart. Ja, also ein bisschen seltsam.
Was zum Beispiel bei diesem Newsartikel das relevant ist, ist die Art und Weise, wie die Debatte geführt wurde, und zwar extrem voyeuristisch. Also ich finde diesen Voyeurismus extrem augenscheinlich. Da ging es darum zu beweisen, dass sie eben keine Frau sei. Mhm. Und da wurden dann Sachen wie Kinderfotos, biografische Details, eben auch diese angeblich gefälschte Geburtsurkunde und so weiter rangezogen. Da wurde die Familie mit reingezogen. Und das ist natürlich eine extreme Offenlegung auch gewesen.
So, jetzt sehe ich hier noch einen zweiten Artikel, der ist jetzt von der Emma. Und da ist jetzt erstmal ein Zitat oder Headline, weiß ich jetzt irgendwie nicht. Die große Solidaritätswelle rollte für Khelif an. Und die Boxerinnen?
Genau, hier geht es eben darum, dass angeblich 2023 ein Chromosomentest durchgeführt wurde, bei dem eben das chromosale Geschlecht als XY, also männlich, herausgefunden wurde. Und das ist halt ja einfach nicht bewiesen. Also es sind halt so dubiose Gerüchte, die von einer Person eben gestreut wurden, die eben auch Russland nahesteht und so weiter. Und es gibt kein Beleg, dass es tatsächlich stattgefunden hat. So, diese ganzen Fake News wurden eben gespreadet, also zum Beispiel dieser falsche Chromosomentest, aber auch die Behauptung, Khelif sei eben trans und hätte ihr Geschlecht gewechselt und so weiter. Und diese ganze Debatte war einfach extrem von Desinformation geprägt und wurde eben, also dieser ganze desinformative Einschlag kam eben auch von, ja, transfeindlichen AkteurInnen, wie jetzt eben Emma und News und so weiter. Mhm. Und was eben hier auch noch interessant ist, dass da auch so Berichte rangeführt wurden. Also in dem Emma-Artikel heißt es, Zitat, Berichte von Boxerinnen, die mit Khelif trainieren mussten und reihenweise schwer verprügelt wurden, gingen unter. Und das ist halt auch schon wieder eine extreme, Emotionalisierung der Debatte. Und also es ist ganz klar, dass Khelif nicht trans ist und kein Mann ist. Khelif wurde als Frau geboren, ist als Frau aufgewachsen und es gibt einfach absolut keinen Grund, der in irgendeiner Weise belegt ist, zu denken, dass sie keine Frau ist.
Ja.
Und trotzdem war eben diese ganze Debatte so Startpunkt von verschiedenen Deutungen, die eben aber auch transfeindlich sind. Also dahinter liegt ja vor allem dieses Narrativ, das so einen großen Gegensatz eröffnet zwischen schutzbedürftigen Frauen und eben aggressiven Männern. Und daraus wird eben auch so ein Schutzauftrag abgeleitet.
Ja.
Und dass Khelif in dem Sinne gar keine Transfrau ist und auf gar keinen Fall auch ein Mann, geht da total unter. Und das ist eben total anschlussfähig für diese ganzen transfeindlichen Diskurse. Und so der Unterton oder die Unterstellung ist da ja auch, dass ja, Sportlerinnen oder Sportler, wie halt auch Khelif, angeblich ihr Geschlecht faken würden, also tun würden, als seien sie Frauen, um eben in der Frauenkategorie anzutreten und da eben ja mit den Vorteilen eines Mannes eben zu gewinnen.
Ja, und hier, also ich finde vor allem jetzt in dem Emma-Artikel klingt das ja auch nicht nur danach, als ob jetzt Khelif da unbedingt gewinnen möchte, sondern auch als ob sie irgendwie gewaltgeil wäre. Also die sagen ja zum Beispiel nicht, ja, sie hat da auch gegen andere Personen gekämpft und gewonnen, sondern sie schreiben ja, sie hat die verprügelt. Und da ist man ja ganz schnell nicht mehr im Bereich von Boxen als Sport, sondern da ist man irgendwie schon bei so stereotypen Darstellungen von eben irgendwie gewalttätigen Männern, die die armen, schutzbedürftigen Frauen halt so random verkloppen. So.
Genau, und es geht und, auch überhaupt nicht darum, ja, ob Khelif jetzt eine gute Technik hatte oder genau der Kampf von seiner technischen und Trainingsseite auch abgelaufen ist. Und ausgeblendet wird natürlich auch, dass Khelif jetzt auch nicht alle Kämpfe ihres Lebens gewonnen hat, sondern dass sie eben auch ein paar Jahre davor mehrmals auch unterlegen hat unter anderen Frauen. Und da hat natürlich sich niemand aufgeregt.
Ja, absolut.
Und den zweiten Newsartikel, den ich mitgebracht habe, ist eben von Birgit Kelle, die ich ja schon kurz vorgestellt habe. Und da gibt es zum Beispiel so einen Zitat, wo eben ein Zitat steht, und er ist doch keine Frau. Kann man heute rufen angesichts der klaren Wende im Fall Iman Khelif, jenem algerischen Boxer, auch hier wird komplett die R-Form verwendet, der bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris das Schlagen von Frauen zur olympischen Disziplin erhoben hat und dabei von den hohen Priestern der Translobby in Politik und Medien protegiert wurde. Mhm. Also es fasst nochmal total diese Narrative eigentlich auch zusammen, also dieses Narrativ, dass Transfrauen eigentlich nur Männer sind, die eben in Schutzräume von Frauen eindringen und diese dort zu gefährden. Genau, und aber auch so diese Fake News, dass Khelif ja Transfrau oder auch Mann ist.
Ja.
Und das ist ja auch so eine Infragestellung, ob es überhaupt Transfrauen gibt oder es gibt so eine Trennung zwischen vielleicht, also ich würde noch nicht mal, und es gibt ja schon teilweise so transgeschlechtliche Personen, die so anerkannt werden, die so ein bisschen vielleicht auch als Token herangezogen werden, aber die Grundnarration ist ja schon, dass die meisten Transfrauen eigentlich keine Transfrauen sind, sondern eben Männer, die das Ganze instrumentalisieren und die eine Gefahr sind.
Ja, absolut. Und hier halt auch, also hier ist ja schon noch so dieses so ein bisschen gewinngeil, ist hier auch dargestellt, also man sieht so, wie Iman ihre Medaille küsst und so.
Ja, ist auch eine ganz krasse Dämonisierung.
Ja, ich finde auch. Und was natürlich bei Iman, also man meiner Meinung nach auch nicht vergessen darf, ist halt, also sie ist ja Algerierin. Und das ist halt, die Debatte ist jetzt halt nicht nur irgendwie transfeindlich, sondern halt auch rassistisch. Eben weil gerade eben algerische Personen oder halt Personen, die dann auch ähnlich aussehen oder halt so ähnlich geprägt sind, schon vor allem dann auch so in der Kolonialzeit ja, die als so Schönheitsnormen von Frauen quasi geschiftet wurden, eben gerade solche Frauen oder dann in dem Fall auch Männer als so sehr gefährlich und barbarisch so dargestellt wurden oder auch inszeniert wurden. Und das findet hier ja auch statt. Also dass sie trifft jetzt quasi auch die Diskriminierung von POC, die so aus dem algerischen Raum kommen. Und das finde ich auch eine total krasse Verschränkung von ganz vielen Diskriminierungsformen. Also
Ja, Rassismus und Sexismus sind hier auf jeden Fall auch total verschränkt. Und so diese ganze Debatte hat auf jeden Fall natürlich eine transfeindliche Komponente, aber also eben auch eine misogyn rassistische Komponente.
Ja, also ich glaube halt, wenn sie jetzt, sagen wir, sie hat eher so ein kantigeres Gesicht, aber wäre jetzt halt blond und halt weiß auch, dann wäre, glaube ich, die Debatte so nicht entstanden. Weil es gibt sehr viele Sportlerinnen, die so aussehen, die halt sehr schlank sind, dadurch auch so markante
Gesichtszüge so? Oder
ja,
sowas.
Genau.
Ja, genau.
So. Einfach haben und niemand hätte dann aber gesagt, ja, das ist halt ein Mann. Und bei Iman Khelif macht man das halt schon.
Ja, ja. So ein großer Punkt, jetzt auch bei der Folge heute, bei der ganzen Debatte, geht ja auch darum, dass Sport Geschlecht so normiert, also so Normen produziert, die dann für Geschlecht eben gelten. Und da gibt es so zwei Effekte in Bezug auf Frauen. Das eine ist eben dieses Misogyne, weil der Unterton in der Debatte ist ja eigentlich auch, wenn du extrem gut bist als Frau im Sport, dann bist du vielleicht gar keine Frau.
Ja, genau.
Also es gibt halt ein extremes Misstrauen gegenüber Frauen, die leistungsfähig sind und die gute Leistungen im Sport erzielen. Also wenn du gut im Sport bist, kann es sein, dass dir die Weiblichkeit abgesprochen wird oder dass sogar in Frage gestellt wird, ob du überhaupt eine Frau bist.
Ja, und das finde ich irgendwie auch voll spannend, dass halt so, und ich glaube, dazu kommen wir später aber auch nochmal, dass halt so körperliche Variationen in einem Rahmen akzeptiert werden, in dem sie noch einer Norm entsprechen. Also zum Beispiel dürfen Basketballer groß sein und das ist dann keine Diskriminierung gegen kleine Menschen. Und sowas aber, also zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung darf man aber nicht haben, weil das ist ja dann unfair, weil dann ja irgendwie Frauen zu nah an das hochgepriesene Testosteron von den Männern kommen. Ja, ist ja eh immer so ein bisschen zu krass als Wunderhormon beschrieben.
Total. Ich würde dir total zustimmen. Und das ist ja so ein bisschen auch dieser Widerspruch zwischen dieser angenommenen Fairness im Sport und aber der Tatsache, dass Sport immer auch auf körperlichen Unterschieden basiert. Also es geht ja schon darum, dass du eben durch deine körperliche Verfassung dich als der oder die Beste halt auch herausstellst. Mhm. Und wie du schon meinst, im Basketball ist es total von Vorteil, groß zu sein. Und zum Beispiel beim Schwimmen ist es von Vorteil, wenn du große Hände hast, weil die sind dann so wasserdynamisch, also die verdrängen mehr Wasser und du kannst einfach schneller schwimmen. Ja. Und da gibt es zum Beispiel das Beispiel von der chinesischen Schwimmerin Ye Shiwen. Und die hatte eben 2012 olympisches Gold gewonnen. Und kleiner Fun Fact, sie wurde als Kind entdeckt als Schwimmerin von so einem Trainer, weil sie so große Hände hatte.
Sehr witzig.
Und nachdem sie aber Gold geholt hat, da habe ich eben auch einen Artikel mitgebracht. Nachdem sie eben Gold geholt hatte, ging es eben nicht nur um ihre großen Hände, sondern es ging auch um die Frage, ob sie nicht vielleicht gedopt gewesen wäre, weil sie hatte ja schon...
Wegen den großen Händen?
Nee. Nee, weil sie so gut war. Weil sie so gut war.
Oh,
also sie
Mann,
hat auch einen Weltrekord geschwommen und das schließt so ein bisschen an diesen Punkt von vorher an, dass halt Frauen, wenn sie zu gut sind, ihnen wird dann halt misstraut.
Ja.
Und es gibt so diese zwei Vorwürfe, nämlich, dass sie entweder auch vielleicht zu hohes Testo haben und deswegen darauf getestet werden müssen, ob sie wirklich Frauen sind.
Ja.
Oder so ein Vorwurf ist eben auch ein Doping-Vorwurf. Also es schließt total auch an diesen Artikel eben an. Also klar, da wird in der Überschrift eben auch so ein bisschen die Frage gestellt, also das ist jetzt die Überschrift, brachten große Hände, Ye Shiwen, diese Fabelzeit. Aber in dem Artikel steht dann eben auch, Dopinggänger Werner Franke hält das für eine, Zitat, überprüfungswürdig, aber physiologisch nicht unmöglich. Also es ist halt überprüfungswürdig, wenn Frauen extrem gut im Sport sind.
Das ist ja, also irgendwie knüpft das ja schon auch einfach so voll an so Debatten auch an, also zum Beispiel, ich glaube so in dieselbe Kerbe schlägt auch erfolgreiche Frauen in Unternehmen, wo dann gesagt wird, ja, das ist halt die Frauenquote. Die ist jetzt halt da wegen der Frauenquote.
Ja.
Und das ist ja total absurd, weil es ja, also so funktioniert die Frauenquote ja auch einfach nicht. Aber ich denke mal, es ist dasselbe Narrativ auch.
Ja, total. Es ist halt auch dieses Sexistische und Misogyne, was dahinter steckt, dass Frauen, die eben so einer klassisch weiblichen Rolle widersprechen, dadurch wieder so bestraft oder eingeordnet werden.
Ja, voll. Einfach Frauen, die halt, also um es ja, halt vielleicht auch krass auszudrücken, die halt nicht dumm, abhängig und schwach sind und hilfsbedürftig. So. Und das sind halt, also natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Frauen gibt, die halt dann nicht auch mal hilfsbedürftig sind oder so. Ist ja auch total menschlich, das zu sein. Aber es ist halt schon ein viel zu krasses Klischee für so reale Menschen.
Also, ja. Und im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel einen männlichen Schwimmer, der heißt Michael Phelps. Und bei dem ging es auch um seinen Körperbau. Und der Körperbau wurde halt medial auch als ideal für Schwimmen und richtig gut beschrieben. Und hervorgehoben wurden halt auch seine bratpfannengroßen Hände. Und das ist halt total interessant.
Was das für ein Wort auch
wie,
ist.
dann so Unterschiede im Körperbau bei Frauen und Männern so unterschiedlich auch verhandelt werden.
Ja.
Während es so bei Frauen halt einen Verdachtsmoment gibt, gibt es bei Männern dann eher so dieses Lobende und
man
dieses
Hervorheben.
Genau, so ja, dieses, genau. Dieser Genius und so weiter. Und das ist ja auch diese generelle Debatte, die wir heute auch behandeln. Es geht beim Sport immer um körperliche Unterschiede und das ist total sexistisch und auch inter- und transfeindlich geprägt, wie wir darüber reden und wie wir darüber auch denken. Und du hattest das jetzt auch schon angesprochen und den Punkt würde ich auch gerne noch so ein bisschen vertiefen. Und zwar, dass das Ganze auch so mit Rassismus zusammengehört. Also du hattest jetzt, finde ich, voll das gute Beispiel gebracht oder voll das gut die Kontinuität auch in so journalistischen Diskursen aufgezeigt. Und ich würde auch weitergehen vielleicht noch und sagen, dass allgemein das Bild von Weiblichkeit auch extrem westlich zentriert
ist.
Ja,
absolut. Steht und ja ganz außer Frage.
Genau, und das so, was wir uns im Westen auch unter Weiblichkeit vorstellen, gerade halt bei Frauen aus dem globalen Süden oder halt rassifizierten Personen, einfach ein bisschen anders ist. Also die entsprechen vielleicht nicht so diesen Vorstellungen, die wir haben. Also sei es jetzt auch irgendwie so Körperbau oder Gesichtszüge, sei es Körperbehaarung, sei es Stimme. Es gibt so viele Schönheitsideale, die total westlich sind und gerade eben Frauen aus dem globalen Süden oder halt auch rassifizierte Personen kommen dann halt besonders schnell auch unter diesen Inter-Verdacht, also so dieser Verdacht, dass sie vielleicht keine echten Frauen sind oder kein Recht haben, in dieser Kategorie Frau im Sport anzutreten.
Ja, das ist ja auch so spannend. Ich hatte mal ich habe es im Buch von Emilia Roark gelesen, Why We Matter. Da beschreibt sie auch, dass halt viele POC-SpitzensportlerInnen halt quasi nicht unentdeckt bleiben, weil man halt Sport viel besser so messen kann als zum Beispiel Intelligenzleistung oder so. Also quasi in Unternehmen aufzusteigen oder so ist halt dann nochmal viel schwieriger für POC-Personen. Und dadurch gibt es, glaube ich, auch gerade im Spitzen- und Profisport halt auch viele richtig starke POC-Frauen, einfach weil halt da die Leistung viel fairer gemessen werden kann. Und natürlich schließt auch das Rassismus nicht aus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass auch da das halt nochmal viel schwieriger ist. Vor allem auch, weil viele rassifizierte Personen ja dann auch öfter an Armut leiden und so. Das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Das heißt, es ist sowieso schon schwieriger, überhaupt in den Spitzensport zu geraten, dann auch Förderung zu bekommen und so weiter und so fort. Und dann sind die aber trotzdem überproportional, oder ich weiß nicht, ich glaube nicht mal überproportional, aber halt zumindest vertreten im Spitzen- und Profisport. Ja. Und das sagt halt auch schon wieder richtig viel über unsere Gesellschaft aus.
Das ist ja auch oft so ein Kontrast, wenn gerade marginalisierte Personen, also jetzt in dem Fall eben Personen, die von Sexismus, Misogynie und auch Rassismus betroffen sind, dass wenn die eben Erfolg haben, es auch wieder so Diskurse gibt, den Erfolg abzusprechen und so eine Art indirekten Machterhalt dadurch zu produzieren.
Ja, absolut.
Und Sport ist da auf jeden Fall eine Arena, in dem das offensichtlich relevant ist. Und wir kommen auf jeden Fall nochmal so ein bisschen eben auch auf diese historische Geschichte hinzu, wo mein Punkt eben ist, dass, wie wir über Sport reden, auch immer politische Implikationen hat. Und da wird der Punkt auf jeden Fall auch nochmal ganz gut gemacht. Und ja, genau, gerade auch nochmal eben, ja, bei POC-Frauen, die eben Sport machen, würde ich auch sagen, dass diese Debatten eben so zwei Effekte erzeugen. Es ist halt eine Abwertung, die auf zweierlei Sachen abzielt. Nämlich einmal werden die Frauen halt unweiblich gelesen. Also sie werden halt, ihnen wird die Weiblichkeit abgesprochen und sie werden halt aber auch als fremd markiert. Also es ist so eine doppelte, Fremdmachung, die eben genauso rassifizierte Frauen und Frauen aus dem globalen Süden halt überproportional treffen.
Ja.
Zu Beginn der Folge haben wir über das Verhältnis von Fairness und Diskriminierung gesprochen. Aber die Frage bleibt, wie fair ist die viel gepredigte sportliche Fairness überhaupt und welche Effekte haben die von uns besprochenen trans- und interfeindlichen wie misogynen Narrative für die Regelungen im Profi- und Spitzensport? Vor allem frage ich mich, wer entscheidet, welche biologischen Unterschiede nun unfair und auszuschließen sind und welche gefeiert und akzeptiert werden? In vielen Sportarten gilt Testosteron als wichtiger Faktor, vor allem für Kraft und Ausdauer. Aber es erklärt Leistung nicht allein. Es kommen zahlreiche Faktoren hinzu. Körperliche Merkmale wie Größe und Körperbau, wie gut und schnell sich der Körper regenerieren kann, die Schmerz- und Belastungstoleranz, Kondition, Koordination, Technik, Teamdynamik sowie Training, Ernährung und Ausrüstung wirken immer mit. Trotzdem sichern Verbände die Frauenkategorie über Tests ab, die immer nur versuchen, das richtige Geschlecht zu identifizieren. Früher, also vor allem von den 60er bis 90er Jahren, über Genitalchromosom- oder Gentests, heute eher über Hormonmessungen. Diese Regeln ziehen vor allem auf Interathletinnen in der Frauenkategorie. Dahinter stecken bereits besprochene inter- und transfeindliche Narrative. Männer könnten sich als Frauen ausgeben und so Vorteile im Frauensport bekommen. Praktisch führt das aber dazu, dass Frauen nach Jahren in der Frauenklasse teilweise ausgeschlossen werden können, mit einem Hin und Her, je nach Testverfahren und Richtlinien. Und es zeigt eben, die eindeutige Zuordnung zu zwei Geschlechtern klappt in der Praxis nicht immer, weil Geschlecht biologisch-medizinisch facettenreicher ist als nur Mann versus Frau. Dazu kommt, wenn gesunde Frauen mit natürlich höheren Werten ihr Testosteron senken sollen, ist das ein massiver Eingriff. Nebenwirkungen können schwerwiegend und unvorhersehbar sein und in einzelnen Fällen sogar dauerhaft bleiben. Und ob das Senken von Hormonen überhaupt Fairness herstellt, ist wissenschaftlich in vielen Punkten gar nicht klar. Viele betroffene Sportlerinnen mit höheren Testosteronwerten als erlaubt wollen deshalb verständlicherweise nicht in ihren Körper eingreifen und werden so von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei Transfrauen läuft der Ausschluss in vielen Spitzensportarten inzwischen nicht mehr primär über Testosteron, sondern über das Kriterium männliche Pubertät, weil Transfrauen unter Hormontherapie Testowerte oft erfüllen würden. Gleichzeitig ist die Forschungslage zu Transathletinnen super dünn und teils methodisch schief. Manche Studien vergleichen Männer und Frauen statt Transfrauen und Cis-Frauen. Die Ergebnisse widersprechen sich zudem. Einige vermuten trotz Hormontherapie Vorteile, etwa durch Effekte der Pubertät wie Muskelgedächtnis oder dichtere Knochen. Andere gehen wiederum davon aus, dass Transfrauen in manchen Sportarten sogar Nachteile haben könnten, weil ein größerer Körper mit weniger Kraft betrieben werden muss. Und das ist gewissermaßen ineffizienter. Eine neue Studie beispielsweise zeigt, dass Transfrauen überhaupt keine körperlichen Vorteile gegenüber Cis-Frauen haben. Aber trotzdem dominiert die Haltung, für die Gerechtigkeit lieber ausschließen. Und auch hier fällt die Asymmetrie auf. Vergleichbar harte Ausschlüsse gibt es, abgesehen von Sonderfällen wie Weltschach, weder für Inter- noch für Trans-Männer. Für mich ist jedenfalls klar, was nicht fair ist. Dass Inter- und TranssportlerInnen systematisch Ausschluss und Diskriminierung im Profi- und Spitzensport erfahren. Der Sport produziert dabei oft erst das Problem. Durch seine Hyperbinarität macht der Körper passend oder nicht passend und erzeugt Konflikte, die viele Betroffene vorher so einfach gar nicht hatten. Und er setzt Marker, die erst im Sport zu harten Grenzen werden. Bestimmte körperliche Unterschiede werden erst dort relevant gemacht, als Messpunkt genutzt und durch Regeln, Tests, Kategorien praktisch mit hergestellt. Am Ende läuft das häufig auf dasselbe hinaus. Thin-Körper werden als Problem behandelt, als abweichend markiert und geothered, statt einfach als Teil der sportlichen Vielfalt anerkannt. Das zeigt sich auch bei der Debatte um Kalief. Öffentlich wird eine brüchig werdende Geschlechterdichotomie, die sich durch den Wandel von Geschlechterverhältnissen und die wachsende Sichtbarkeit von Inter- und Transpersonen geändert hat, wieder festgezurrt. Und das trotz aller gesellschaftlicher Veränderungen. Sport ist schon immer eine Arena, in der Geschlecht inszeniert wird. Also ein Ort, an dem Vorstellungen von Geschlecht in der Gesellschaft beeinflusst werden, beziehungsweise ein Ort, an dem die Vorstellungen, wie Männer und wie Frauen zu sein haben, verfestigt werden. Zusätzlich füttert das Festhalten an einer starren Binarität auch das Bild der schwachen Frau und ist damit im Kern sogar misogyn. Das heißt, die Debatte im Sport steckt letztlich auch die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Und wenn Leistungsdifferenzen als natürlich gelten, wirkt es irgendwie logisch, dass Männer im Sport oben stehen und mehr Anerkennung bekommen. Das sieht man etwa beim Fußball, wo super wenige Menschen Frauenfußball schauen und diesen viel weniger ernst nehmen. Durch solche Argumente werden auch ökonomische Ungleichheiten, wie dass Frauen im Leistungs- und Profisport weniger als Männer verdienen, gerechtfertigt. Und noch während wir diese Folge nachbearbeiten, hat sich eine ziemlich krasse Kehrtwende bei der Zulassung von Frauen im Olympiakontext gezeigt. Das International Olympic Committee hat Neuerungen im Umgang mit Frauen im Leistungssport beschlossen. Dabei werden Methoden ins Spiel gebracht, die eigentlich schon vor Jahrzehnten abgeschafft wurden. Etwa verpflichtende genetische Tests, um zu bestimmen, ob es sich um echte Frauen handelt. Wie wir in der Folge ausführlich besprechen, lassen sich Leistungsfähigkeit und Geschlecht aber nicht einfach anhand von Chromosomen festmachen. Diese Entscheidung ist also weder transparent noch wissenschaftlich begründet. Stattdessen ist sie ein deutlicher Rückschritt. Damit entfernt man sich von Werten wie Inklusion, Antidiskriminierung und dem Anspruch, Menschenrechte umzusetzen. Stattdessen werden ganze Personengruppen einfach ausgeschlossen. Insbesondere Transfrauen, aber auch viele intergeschlechtliche Personen bzw. Personen mit Geschlechtsvariationen. Und letztlich stehen alle Frauen unter Generalverdacht. Sicherlich ist es kein Zufall, dass solche Regelverschärfungen mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in den USA diskutiert und beschlossen werden. Es ist eines der größten Sportereignisse während der politischen Ära von Donald Trump. Und dieser gilt, wie wir später noch besprechen, als zentrale Figur eines transfeindlichen Kulturkampfs, auch im Sport. Gesunder Volkskörper versus osteuropäische Mannsweiber. Sport als Marker von Geschlecht.
Wie im Sport über Geschlecht gesprochen oder auch gestritten wird, das sagt viel darüber aus, wie unsere Gesellschaft Geschlechterunterschiede inszeniert. Und auch hier hilft, wie so oft, ein Blick in die Geschichte. Wo genau die Ursprünge von unseren ganzen Vorstellungen über Geschlecht sind, das bespreche ich jetzt mit Selina.
Ja, bezüglich der Geschlechtertrennung im Sport, so diese ganz rigide Trennung von Mann und Frau im Sport hat eben eine total lange Tradition und lässt sich zurückverfolgen bis so ungefähr ins 19. Jahrhundert. Und insbesondere während des Nationalsozialismus hat eben dieses ganze Thema Geschlecht und Körper eine riesige Rolle gespielt. Und auch da wurden eben Diskurse geführt über eben die Geschlechtertrennung. Und die wirken halt auch bis heute noch nach und sind sozusagen die Basis eigentlich unseres heutigen Diskurses über Geschlechtertrennung im Sport. Und um uns das so ein bisschen genauer nachvollziehen können, wie diese Diskurse eben auch abgelaufen sind, habe ich so ein Beispiel rausgesucht. Mhm. Und zwar ist das das Beispiel von Dora bzw. Heinrich Rathgen. Mhm. Und Rathgen ist eben geboren worden als, mit dem Namen Dora. Rathgen wurde bei der Geburt als weiblich identifiziert, ist dann eben auch als Frau aufgewachsen, hat sehr früh schon den Sport für sich entdeckt. Also Rathgen hat Hochsprung gemacht und war auch echt extrem gut. Also das war ein riesiges Hobby, ein großer Teil einfach des Lebens. Und der Erfolg hat sich dann auch ausgezahlt und Rathgen hat bei der EM in Wien 1939 auch gewonnen, eine Goldmedaille. Und auf dem Rückweg allerdings von dieser Veranstaltung ist Rathgen in Magdeburg von der Polizei im Zug angehalten worden. Und krass, okay. Zwar sind so mehrere Gäste im Zug auf Rathgen aufmerksam geworden. Unter anderem, es wird so ein bisschen auch berichtet, dass es zum Beispiel auch um die behaarten Arme und die behaarten Hände ging. Und da wurde Rathgen eben auch damit konfrontiert, ob Rathgen eben eine Frau wirklich sei. Dann wurde Rathgen eben in Heinrich Zwangs umgenannt. Alle Titel, alle Preise wurden eben entzogen. Also alles wurde aberkannt, was vorher passiert ist. Und
Rathgen wurde
aus der Frauenkategorie dann ausgeschlossen. Ja. Also die Sportkarriere war dann einfach auch vorbei.
Und man weiß aber nicht, was jetzt genau dieser Test festgestellt hat. Also,
das weiß man eben nicht, aber die Meinung unter WissenschaftlerInnen ist, dass Rathgen wahrscheinlich auch einfach intergeschlechtlich war und dass es bei der Geburt eben uneindeutige Primärgeschlechtsteile eben gab, die dann die Zuordnung so ein bisschen erschwert hatten. Mhm. Und spannend finde ich eben auch den Umgang, wie der Nationalsozialismus mit diesem Beispiel umgegangen ist. Und zwar, dass diese Uneindeutigkeit einfach auch nicht akzeptiert wurde, sondern einfach ausradiert wurde. Ja. Also Rathgen wurde eigentlich ja fast unsichtbar gemacht. Es wurde sozusagen verwaltungstechnisch damit umgegangen. Also Rathgen wurde dann sofort als Heinrich umgeschrieben. Und das ist eben total typisch für eben den Nationalsozialismus, da so eine Uneindeutigkeit gegen das große Credo von Geschlecht eben gegangen wäre.
Ja. Und also von so Binarität.
Genau. Und da muss man so ein bisschen weiter ausholen, weil im Nationalsozialismus auch so das Volk als so eine nationale Einheit gedacht wurde, bei dem eben auch die einzelne Person so als Teil auch eines Volkskörpers in so einem kollektiven aufgegangen ist. Also die Einzelnen hatten durch eben diese Vorstellung eines kollektiven Volkskörpers so wie in so einem Organismus eigentlich eine Verbindung. Und Geschlecht hat da eben auch eine sehr große Rolle gespielt. Also Männer und Frauen wurden erstmal natürlich komplementär gedacht, also dass sie sich ergänzen, aber total unterschiedlich sind. Der Mann steht eben über die Frau und gemeinsam, also bilden Mann und Frau die Basis eigentlich dieser Volksgemeinschaft, auch im Sinne der Reproduktion, weil natürlich die Familie als Keimzelle der Nation dann auch durch Kinder und so weiter die Volksgemeinschaft weiter produziert eben. Ja.
Und halt auch die beste Volksgemeinschaft. Also es war, ist ja schon auch ein Teil davon gewesen, dass man gesagt hat, ja, die müssen es halt auch vor allem deswegen machen, weil das sind halt die guten Deutschen.
Genau, und das ist auch so ein bisschen dann dieser Diskurs um Volksgesundheit, weil eben genau diese Nation, die auch so als Volkskörper gedacht wurde, da hat Sport auch eine große Rolle für diese Volksgesundheit gespielt.
Ach so, ja, verstehe.
Um auf den Fall Röttgen zurückzukommen, natürlich wurde Intergeschlechtlichkeit da auch total reguliert, weil das eben ja gegen diese Vorstellung, gegen diesen ja faschistische Idee des Körpers ja verstoßen hat. Das heißt, im NS gab es eben die Anfänge, wirklich Intergeschlechtlichkeit zu regulieren, wie es eben auch im Fall Röttgen passiert ist. Und es gab noch eine zweite Funktion eben im Nationalsozialismus in Bezug auf Sport, nämlich dass ja die Rollen, die eben Geschlecht damals ja eingenommen hat, dadurch verstärkt wurden. Also in Bezug auf Männer.
So, und auch stabilisiert wahrscheinlich.
Genau, und auch stabilisiert wurde. Mhm. Genau, in Bezug auf Männer war das dann sowas Militärisches und Kriegerisches. Und bei Frauen ging das dann eben auf die Fertilität, also die Fähigkeit eben Kinder zu gebären. Ja. Weil genau, die haben ja eben diese Reproduktionsfähigkeit oder eher auch Pflicht inne und so weiter. Und dadurch wurden diese Rollen auch nochmal, ja nochmal geschärft. Und es gab zum Beispiel auch den Diskurs, dass manche Sportarten nicht weiblich sind, weil die angeblich die Fertilität von Frauen gefährden würden.
Ja, das habe ich auch schon mal, ja, das geht ja, das, also da habe ich mich auch schon mal eingelesen. Das geht auch so ein bisschen zurück auf so ganz alte Schriften, so dazu, dass zum Beispiel der weibliche Körper ja ganz viel Energie braucht für die Gebärmutter und dann darf man keine Energie für andere Sachen aufwenden und das ist nämlich dann ganz schlecht für den weiblichen Körper und der ist auch gar nicht dazu gemacht. Und was irgendwie so voll spannend oder was ich dann auch so voll spannend fand, war, dass quasi diese Narrative sich dann während dem Ersten und dann auch während dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen aufgelockert haben, weil nämlich dann Frauen oder Personen, die man dann auch als Frauen gesehen hat, ja auch viel quasi nicht in der Reproduktion, sondern in der Produktion arbeiten mussten und eben da dann auch leisten mussten und so. Und dann hat sich aber quasi, sobald dann die Soldaten wieder zurückgekommen sind, hieß es dann plötzlich wieder, nee, also ihr müsst jetzt wieder aufhören mit euren ganzen Leistungen, weil das ist viel zu krass für euer Körper, ihr könnt es gar nicht von eurer Biologie her. Also irgendwie wird da, finde ich, auch so diese Willkürlichkeit, wie es einfach, man hat es halt einfach entschieden, dass es jetzt halt so sein soll, ohne dass es irgendwelche wissenschaftliche Basis dafür gab.
Total. Und auch inwiefern so Diskurse oder auch gesellschaftliche Debatten und Bilder versuchen, so Machtverhältnisse zu verändern und gerade zu rücken. Und das ist ja auch der Grund, warum so in den 60er Jahren so dieses Bild der Hausfrau so populär war, weil das eigentlich wieder so ein Rückholen der männlichen Vorherrschaft war, diskursiv eben auf so einer bildlichen und kulturellen Ebene. Genau, und das zeigt ja eben auch, dass wie wir uns eben Sport vorstellen oder wie wir uns auch Geschlechter im Sport vorstellen, immer auch eine Funktion hat. Und während es halt eben Nationalsozialismus ganz stark darum ging, eigentlich diese Uneindeutigkeit auszustreichen, auszuradieren, unsichtbar zu machen, weil eben genau dieser Nationalsozialismus eigentlich auf diesen Vorstellungen von zwei Geschlechtern grundlegend aufgebaut hat. Ja. Also dieser ganze Gedanke von dieser ganzen Volksgemeinschaft, von dem kollektiven Körper, von dieser Nation, das ging einfach nur durch diesen Dualismus der Geschlechter, die sich dann eben so in der Familie eigentlich wiedergefunden haben, so müssen diese Synthese gefunden haben. Und Sport hat eben so genau diese Vorstellungen einfach vertieft.
Das heißt, das Bild von Frauen war eigentlich ein Bild von Müttern oder Hausfrauen, was ja irgendwie mehr oder weniger dasselbe damals war. Und wie ging es dann aber nach der NS-Zeit weiter? Also wie hat sich das dann noch entwickelt?
Ja, ich finde es ganz spannend, dass du auch so dieses Bild der mütterlichen Hausfrau nochmal genannt hast, weil als nächstes springen wir in die Zeit des Kalten Krieges. Und allgemein bekannt ist, dass zu dieser Zeit ja ein Systemkampf zwischen zwei Blöcken stattgefunden hat, nämlich dem als Westen beschriebenen Block, zu dem vor allem die USA gezählt haben, und den Ostblock, wo vor allem eben die Sowjetunion der große Player war. Und da ging es eben um diesen Kampf der Systeme und welches System letztlich die Vorherrschaft hat und auch besser ist. Also es ging ja schon auch wirklich darum, herauszustellen, wer eigentlich führend ist in jeglicher Hinsicht. Und so der Systemkampf hat sich symbolisch auch auf den Bereich des Sports ausgeweitet. Mhm. Also auch da ging es darum, dass diese beiden Systeme gegeneinander in Wettbewerb stehen und sich herausstellen soll, wer eigentlich das Beste ist. Und spannend ist auch, dass dabei zwei Frauenbilder sich auch gegenüberstanden. Nämlich einerseits im Westen das, was du gerade auch erwähnt hast, dieses Bild der, der mütterlichen Weiblichkeit, also die Frau, die eben vor allem Hausfrau und Mutter ist.
Die auch auf gar keinen Fall arbeitet.
Genau, die auf gar keinen Fall arbeitet. Und wichtig ist hier auch zu erwähnen, dass das ein Ideal ist. Das hat auch gar nicht für alle Frauen so weiter gegolten. Das ist vor allem eine gesellschaftliche Debatte, die da auch geführt wurde.
Und das ist ja vor allem dann auch für so Mittelklasse Frauen gewesen. Genau. Also für arme Frauen gilt es zum Beispiel nicht. Die haben die mussten immer arbeiten. Da hatte man gar keine Wahl. So, ja, voll.
Total. Und auf der anderen Seite, ich nenne es jetzt mal Osten, stand eben das Ideal der emanzipierten und berufstätigen Frau gegenüber. Ja. Also es sind diese beiden Bilder von Weiblichkeit, die da eigentlich geclasht haben.
Ja. Und beide aber auch sehr unfrei, muss man auch dazu sagen. Also
auf ihre Weise irgendwie beide auch natürlich so ein bisschen unfrei, total. Ja. Es geht eigentlich überhaupt gar nicht darum, wie die wirkliche Situation der Frauen war und was Frauen überhaupt wollen, sondern es ist eigentlich immer ein Reden über Frauen.
Ja, ich meine, hier geht es zwar gerade um Frauenkörper, aber was ja mit Körpern allgemein so ist. Also es ist ja immer, wenn man sagt, Frauenkörper müssen so und so sein, gibt es immer noch das Gegenstück der Männerkörper und dann gibt es immer noch ganz viele Körper, die davon ausgeschlossen sind oder die dann sich in irgendwelche Kategorien pressen müssen und so. Und da ist man halt dann ganz schnell eben genau bei dem Problem, über das wir heute auch reden.
Genau. Ja. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf diesen Wettkampf im Kalten Krieg, der eben im Sportbereich stattgefunden hat. Und zwar hatte da die Sowjetunion eine ganz eigene Strategie. Und zwar haben die ganz gezielt, also es geht vor allem auch darum, wer hat die meisten Goldmedaillen. Es ist so einfach. Sie wollten einfach mehr Goldmedaillen haben als der Gegner, sag ich mal.
Oh Mann.
Die Sowjetunion hatte dann eine sehr eigene Strategie. Und zwar hat die Sowjetunion sehr viel auf Frauenförderung gesetzt. Und hat Frauen auch ganz, ganz systematisch in den Kategorien gestärkt, wo es nicht so eine hohe Leistungsdichte gab. Also die vielleicht auch gar nicht so frauentypisch waren generell, also vielleicht gerade auch im Westen. Und das hat eben dazu geführt, dass die UdSSR, also die Sowjetunion, richtig viele Goldmedaillen für Frauen abgesandt haben. Also das haben sie sich auf jeden Fall sehr gut zu Nutzen gemacht. Und das war eben auf so einer ideellen Ebene total wichtig, auch um dieses Frauenbild zu promoten. Und spannend wird es, finde ich, aber wenn wir uns die Reaktion angucken, wie dann der Westen darauf reagiert hat, in vor allem der Sportpresse, in so westlichen Sportmedien, also sei es jetzt auch Deutschland oder den USA und so weiter, ist dann so ein ganz starker Diskurs aufgekommen und wir kennen es, wir reden darüber heute eigentlich schon die ganze Zeit, eben diesen Frauen die Weiblichkeit abzusprechen, weil gerade sehr viele Frauen, die eben jetzt zum Beispiel aus der UdSSR oder halt eben diesem Block eben, also diesem Ostblock, sag ich mal, entstammen, die hat dieses Narrativ eben getroffen. Und da gibt es zum Beispiel so verschiedene Beispiele, zum Beispiel von den, also das sind zwei Schwestern, die eine hat so Kugelstoßen gemacht und ich weiß gerade gar nicht, was die andere gemacht hat. Und in der Presse wurde dann halt oft gar nicht von Press Sisters, sondern von Press Brothers geredet.
Ja. Und dann Kugelstoßen wahrscheinlich dann auch eben genau so eine Sportart, die halt voll in die Kerbe schlägt, weil du halt da auch so einen breites richtig Kreuz starken brauchst Körper brauchst.
Ne?
Ja, genau, du brauchst richtig Körpermasse eigentlich auch. Oder in der Regel hat man das auch, wenn man so Kugelstoßen macht.
Ja, genau. Und genau, so meine Vorstellung davon ist eben, dass du auch sehr trainiert hier so in dieser Gegend bist, was ja auch als sehr unweiblich gilt, weil eigentlich müssen Frauen ja so zart sein und klar sollen die irgendwie Kurven haben, aber das heißt halt nicht, dass sie breite Schultern haben sollen. Das ist halt Männern eigentlich vorbehalten. Genau, und das ist so ein bisschen dieses Stereotyp, das da entstanden ist, dass aus diesem Ostblock eben die Frauen, die antreten, keine richtigen Frauen sind. Da gab es dann halt teilweise auch so Unterstellungen, dass zum Beispiel diese Frauen da, dass mit denen auch so unmenschlich umgegangen werden und dass es auch so ein bisschen widernatürlich ist. Also zum Beispiel wurden da so Vermutungen geäußert, dass dass sie auch mit irgendwelchen Medikamenten behandelt werden, damit sie eben funktionieren oder dass sie halt so bis an die Grenzen trainiert werden, dass sie ihre Weiblichkeit verlieren. Also es hatte auch schon so eine sehr große, es hat auch so diesen Typ Frau, dieser emanzipierte Typ Frau wurde damit auch schon so ein bisschen niedergemacht. Also ja, der Vorwurf krass. War ja auch so ein bisschen, ihr behandelt eure Frauen so oder eure Frauenbild entweiblicht Frauen. Und dem gegenübergesetzt wurde ja dieses sehr weibliche Bild, das eben im Westen so ja hegemonial war.
Und das Krasse ist ja auch, dass eigentlich auf beiden Seiten ja Frauenkörper auch krass missbraucht wurden.
Und dieser ganze Diskurs darum, dass diese osteuropäischen Mannsweiber keine echte Frauen waren, ist auch so ein bisschen die Basis für die Legitimation von Geschlechtstests. Also wirklich sehr viel früher gab es teilweise auch so äußerliche Tests. Es gab dann allerdings auch eine wissenschaftliche Erneuerung. Und zwar Ende der 60er wurde der Barr-Body-Test durchgesetzt. Das ist ein Test, der deine Chromosomen testen kann. Und dann gab es so einen Shift davon, wie man eben herausfindet, wer eine echte Frau ist. Und zwar ging man dann weg von so einer äußerlichen Begutachtung hin zum chromosomalen Geschlecht.
Ja, und das ist ja schon auch schon wieder ein Problem, oder? Also weil es ja oft nicht so eindeutig ist.
Hatten wir auch in der Einleitung verschiedene Sachen eben durchgesprochen. Und genau, also es ist einfach historisch kein einziges Mal passiert. Ich habe keinen einzelnen Fall recherchieren können, dass durch diesen chromosomalen Test tatsächlich ein Mann entdeckt wurde, der sich als Frau ausgibt im Frauensport und da eben die ganzen Goldmedaillen einheimst. Was halt tatsächlich passiert ist, ist genau, dass intergeschlechtliche Sportlerinnen ausgeschlossen wurden.
Ja. Und das ist eigentlich nicht so ein, also man verkauft das ja so als so Fairness-Test, aber eigentlich ist es so ein Exklusionstest schon fast, oder? Also wenn so real dann nur das passiert, dann ist es halt einfach das. Dann kann man es nennen, wie man will.
Also sind es jetzt die äußeren Geschlechtsteile oder sind es die Chromosome oder oftmals ist es ja auch die Fruchtbarkeit. Ja, und die Frage ist ja wirklich, was macht eine Frau zu einer Frau? Wenn man sich die Frage halt konsequent stellt, stößt man eben auf diese Widersprüche. Ja. Und ein Beispiel, das eben zeigt, wie flexibel diese unflexiblen Vorstellungen von Geschlecht dargestellt sind, zeigt sich eben an dem Beispiel der polnischen Sprinterin Ewa Globokowska. Und zwar Globokowska hat 1966 so einen Geschlechtstest bestanden, also diese äußere Begutachtung und ist dann aber ein Jahr später bei dem Body-Barr-Test durchgefallen. Und zwar hat man ein Y-Chromosom eben bei ihr gefunden und dann war der Vorwurf einfach genau dieses Stereotyp, das ich schon vorgestellt hatte, dass es sich bei ihr in Wahrheit um einen Mann handelt, der vorgibt, eine Frau zu sein. Und in Reaktion wurden ihr eben alle Auszeichnungen und so weiter entzogen. Oh, krass. Sie wurde eben auch nicht mehr zum Frauensport zugelassen. Sie ist dann auch, das war dann auch das Ende eben ihrer Sportkarriere. Und genau.
Also um jetzt vielleicht da noch so ein kleines Fazit zu ziehen, weil es waren jetzt ja doch schon viele verschiedene Informationen auch. Es gab eben diese Dopingfälle, die aber eben dann teilweise auch einfach Missbrauch waren, also sowas hat stattgefunden und gleichzeitig ist aber die Thematisierung von Dopingfällen halt, war gar nicht so sensibel für die tatsächlichen Opfer, sondern wurde dann halt eben genutzt, um wiederum Frauenfeindlichkeit zu befördern. Also das sind nochmal so zwei verschiedene, ich würde jetzt sagen Instrumentalisierungen, so ein bisschen von einem ähnlichen Thema, aber eben zwei Sachen, die auch so auseinandergenommen werden müssen und wir betrachten jetzt quasi, also diese Seite von der Frauenfeindlichkeit, wie sich das da gestalten hat und wie da die Debatten auch genutzt wurden und ausgenutzt wurden.
Genau, und wie auch dieses Absprechen von Weiblichkeit eben so relevant war und auch so ein Kontrast stand ja zu dem eigenen Frauenbild. Und vor allem, ich glaube, so der wichtigste Punkt eigentlich ist ja zu sagen, was die Effekte waren. Also auch ja durch diesen Chromosaltest und so weiter und allgemein durch diesen Versuch, diese Geschlechter eben so zu überprüfen, aufgrund eben dieser Vorurteile. Also dieser ganze Diskurs, den wir gerade auseinandergenommen haben, hat ja eben dazu geführt, dass diese Geschlechtstests wirklich 30 Jahre von 68 bis 98 einfach standardmäßig durchgeführt wurden. Ja. Und in der Konsequenz hat es ja eben überhaupt nicht dazu geführt, dass irgendwelche Männer überführt wurden, sondern letztlich wurden einfach intergeschlechtliche Sportlerinnen ausgeschlossen. Und das ist ja auch der wichtige Punkt zu sagen, hey, da mag vielleicht was, ein Funken Wahrheit dran sein, aber die Konsequenz, die eben produziert wurde, die halt das Ergebnis ist, ist einfach Interfeindlichkeit. Wie divers ist der Breitensport?
Warum reden wir überhaupt über Antifeminismus im Sport? Wenn man Trollen auf Social Media Glauben schenkt, dann ist das einfach nur ein Nischenthema, das allenfalls einzelne SportlerInnen betrifft. Doch die enorme Relevanz von Sport in unserer Gesellschaft zeigt sich vor allem, wenn wir auf den Breitensport blicken, also wo Sport als Hobby und in der Freizeit ausgeübt wird. Wie wichtig Breitensport besonders für TINAC-Personen, also für trans-, inter-, nicht-binäre, agender- und gender-questioning-Personen ist, erklärt uns Levi.
Also es ist ja meistens irgendwie ein sozialer Raum, ein Ort, wo ich meine Friends treffe, wo ich irgendwie Gemeinschaft erfahre, wo ich auch Zugehörigkeit erfahre, wo ich Identitätsbildung vielleicht auch erfahre und ich irgendwie körperlich wirksam sein kann. Und das sind alles, glaube ich, auch Faktoren, die so zu so psychischer Stabilität auch beitragen können. Und deswegen ist es, finde ich, gerade für TINAC-Personen kann der Sport irgendwie auch ein Schutzfaktor sein oder eben ein Raum, wo sie irgendwie einfach sich selbst verwirklichen können. Und ja, dass da auch, finde ich, so Minoritätenstress, also irgendwie chronischer Stress, den eben vor allem TINAC-Personen irgendwie durch Diskriminierung erleiden, dass das auch so ein bisschen über so eine Betätigung und einem Raum, den ich im Sport einnehme, auch vielleicht so ein bisschen einen Ausgleich schaffen kann.
Levi engagiert sich bei Trans Interaktiv für die Rechte von Trans- und Interpersonen im Sport. Levi macht Workshops für Sportverbände und spielt selbst in einem Flinter-Team Fußball. Also in einem Team mit Frauen, Lesben, Inter-, nicht-binären, Trans- und Agender-Personen. Levi erzählt uns, wie im Breitensport mit Geschlecht umgegangen wird.
Und auch gerade im Breitensport, wo es ja gar nicht um irgendwie internationale Richtlinien oder Hormonwerte oder so geht, wirken natürlich trotzdem diese strukturellen Mechanismen, wie dass wir zweigeschlechtliche Teamlogiken haben, also Ligen oder auch einfach Teams. Was damit verbunden ist, sind binäre Spielklassen, dass wir meistens nur eben eine Frauen- und eine Männerliga haben. Wir haben im Verein irgendwie Machtstrukturen, wir haben Umkleideordnungen, die halt alles, ja, alles dazu beitragen, dass genau da irgendwie Diskriminierung im Breitensport vielleicht weniger spektakulär als auf jetzt zum Beispiel einer Leistungssportebene wahrgenommen wird, aber eben genauso wirksam ist.
Diskriminierung kann also auch sehr subtil sein und findet sogar dann statt, wenn niemand aktiv versucht zu diskriminieren, wie zum Beispiel bei binären Umkleidekabinen.
Also dass Personen irgendwie misgendert werden, also falsch angesprochen werden, dass Personen gezwungen sind, ihre Pronomen immer wieder zu erklären und dann trotzdem das Gefühl haben, dass Personen die nicht wahrnehmen oder nicht richtig verwenden. Es gibt aber auch irgendwie blöde Blicke oder Fragen wie, bist du hier richtig oder gehörst du wirklich irgendwie in dieses Thema? Also ich glaube, häufig sehen sich Personen einfach sehr so dazu gezwungen, so ein bisschen der Erklärbär zu sein, also zu erklären zu müssen, das sind meine Bedürfnisse, ich muss die sichtbar machen, ich muss irgendwie dafür kämpfen, dass die wahr und ernst genommen werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass Menschen den Ausgleich, den Sport eigentlich bieten sollte, erstmal gar nicht so sehr wahrnehmen, weil so Herausforderungen eben sehr präsent sind.
Nicht nur im Team oder im Verein selbst erfahren TIN-Personen Diskriminierung. Im Teamsport passiert das auch oft durch andere Teams oder Fans. Und genau dafür muss sich das Fußballteam von Levi aktiv vorbereiten.
Einer der Strategien, die wir relativ früh schon entwickelt haben, ist, dass wir halt, wenn wir gegen ein Team spielen, egal ob das jetzt bei uns zu Hause ist oder auswärts, dass wir denen vorher eine Mail schreiben und sagen, hey, wir sind ein Flinter-Team. Das bedeutet, dass hier Cis-Frauen aber eben auch mit TINAC-Personen zusammenspielen und dass wir darüber auch kurz Info geben, was uns schon widerfahren ist oder was sozusagen für uns tagtägliche Diskriminierung bedeutet. Und genau, dass wir sozusagen auch transparent machen, dass wir jetzt nicht voll unbefangen sozusagen einfach in dieser Liga mitspielen können. Also klar, vielleicht auch auf so einer empathischen Mitgefühlsebene da auch so ein bisschen eine Verbindung aufzubauen. Genau diese Mail schicken wir halt eine Woche bevor wir spielen, dass Menschen dann auch gegebenenfalls sich das nochmal, also das gegnerische Team zum Beispiel, das im Training aufschnappen kann und das nochmal für sich auch bestricht. Genau, und wenn wir dann gegen das Team spielen. Und dann gehen wir auch immer, das sind meistens 2-3 Personen aus unserem Team, die gehen dann immer zu den GegnerInnen hin und sagen nochmal so, hey, also es nennt sich bei uns Flinteansprache, klären doch mal darüber auf, wiederholen eigentlich auch nochmal das, was schon in der Mail stand. Genau, es gibt auch immer einen Raum für Fragen, also falls Personen da auch nochmal Unsicherheiten haben, können die natürlich auch gestellt werden. Dann gehen wir meistens auch noch auf die Schiris zu und die kriegen dann halt eben auch nochmal die Flinteransprache. Also wir probieren im Endeffekt alle Strukturen, die vor Ort irgendwie wirken und die auch da irgendwie eine, also ich meine Schiedsrichter, die haben da ja auch irgendwie eine Sicherheits- oder Leitungsfunktion bei so einem Spieltag, dass wir die so ein bisschen briefen und einfach mitzunehmen.
Und trotzdem kann Diskriminierung nie ganz verhindert werden und Vorfälle gehören zu deren Alltag.
Das reicht von transfeindlichen Kommentaren, die entweder von GegenspielerInnen kommen oder häufig, was wir da wahrnehmen, auch von Fans oder irgendwie Bezugspersonen von GegenspielerInnen, die natürlich dann vorher diese Flinteansprache nicht bekommen haben und dann genau eben sowas wie, naja, da stehen irgendwie Männer auf dem Platz, warum dürfen da denn Männer mitspielen? Genau, das sind, würde ich jetzt mal sagen, so Kommentare oder auch Beleidigungen, die, ich würde sagen jetzt, damit will ich das nicht schmälern, aber das ist das, was mit dem wir auf jeden Fall häufig konfrontiert sind. Und dann kann es aber auch, und genau, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, kann es eben aber auch dazu kommen, dass Personen über wirklich körperliche Übergriffigkeit, sei es Fouls zum Beispiel, ja, gegen Transpersonen wettern. Und dass auch häufig wir das so wahrnehmen, dass diese Emotion, die auch dann in dem Spiel herrscht, sehr daran gebunden ist, wie die Fans und die Personen außerhalb drauf sind. Also dass sie das so ein bisschen befeuern.
Das heißt, Sport verbindet eine immense Menge an Menschen, aber von diesem sozialen Bindeglied werden sehr viele Menschen auch ausgeschlossen und das vor allem dort, wo Männer und Frauen strikt getrennt werden. Die Verbundenheit mit anderen SportlerInnen, das Gefühl, gemeinsam etwas erreicht zu haben oder auch einfach nur die gemeinsamen Abende als Team, werden oft plötzlich weniger wichtig als performative Leistung. Und ja, auch im Amateursport zählt natürlich das Gewinnen. Allerdings sind die Hürden niedriger und es gibt kaum Aussicht auf Preisgelder, Sponsoren oder große Reichweiten. Freizeit und Gesundheit stehen hier eigentlich viel mehr im Fokus. Das Problem ist aber, der Profi- und Spitzensport übt auch immensen Einfluss auf Breitensport aus und andersherum. Dazu kommt, dass die strikte Geschlechtertrennung und auch öffentliche Diskurse um Geschlecht natürlich auch den Breitensport negativ prägen.
Sport als Kampfplatz. Antifeminismus als Brücke zum Rechtsextremismus.
Ja, die großen und hitzigen Debatten beziehen sich vor allem auf den Profisport. Aber der rechte Kulturkampf gegen Trans- und Interpersonen hat auch schon den Breitensport erreicht. Und das zeigt sich ganz besonders in den USA. Sport ist zu einer großen Arena von rechtsextremen Kulturkämpfen geworden und das wundert hier wahrscheinlich niemanden.
Young gentleman who transitioned. He was a very good boxer, but he wanted to be a woman, which is, you know, to each his own. Because I want to be very liberal when it comes to these subjects. I'm trying to get that vote. It's not an easy vote to get. It's very tough for me to get it. But he transitioned, and he transitioned. And the girl was a champion boxer from Italy, remember? She got up, first round, he hit her, boom. With a left. A left, for those, everybody here knows about. But a left, Lisa knows better than anybody. But a left is defense. He goes, boom. She's like, oh my. She walked to the corner, remember? She didn't go down, but she did everything else. But she said, I've never been hit like that before. I don't want to go out again.
And this Glory. Woman today got punched in the face by a man.
Damn.
Yeah. They let a transgender, there's apparently at least two transgender boxers that are fighting in women's boxing.
I don't understand.
I know it sounds horrible to misgender someone and all that good stuff. All that's great until you want to fight women or even compete against women. Let's just cut the shit.
es ist total deutlich, dass diese ganzen Fake News und, also ich meine, wir haben ja am Anfang genau darüber geredet, dass es eben diese Behauptung gibt, Khalif sei ein Mann als Mann aufgewachsen, ja, und so weiter. Und auch Trump macht nochmal dieses Bild von der Gefährdung von ihr, die so von ihr ausgeht, also so die diese unterlegene Boxerin. Es wird total, also er versucht es ja total so bildlich darzustellen, ja, wie sie eigentlich dann fast sogar Angst hatte. Und diese Gefährdererzählung, und der wird total deutlich. Der sagt
ja auch so, dass die Gegnerin meinte, ja, sie wurde noch nie so von jemandem geboxt, was ja schon auch, oder geschlagen, was ja schon auch irgendwie so impliziert, dass quasi Frauen so nicht schlagen können. Also.
Ja, also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall die Story, die Trump so durch diese Erzählung rüberbringt, die dadurch, ja, halt auf jeden Fall erzählt wird. Es ist tatsächlich so, dass nach dem Kampf zuerst die unterlegene Person, eben Khalif, den Handschlag nicht gegeben hat, ja, und tatsächlich irgendwie genau meinte, krass, das war irgendwie zu stark, aber dann im Nachgang eben doch noch gratuliert hat und so weiter. Ja. Also es ist halt nur die halbe Geschichte. Also es ist schon ein bestimmtes, ja, Framing, das eben darauf abzielt, eigentlich so durch so eine Erzählung ganz klar zu machen, es handelt sich hier eben um einen Mann. Und krass ist einfach, dass das Oberhaupt von den USA sich eben mit diesem Thema so beschäftigt und diese Art von Rede hält.
Ja.
Und das zeigt auch diese ganz große politische Dimension, die dahinter eben steckt, nämlich wir hatten es ja schon so ein bisschen ganz am Anfang eben, als auch mit diesem ganzen Exkurs in den Nationalsozialismus, und wir hatten ja auch uns News angeguckt, also ja auch ein rechtspopulistisches Magazin, Online-Magazin, mhm, und so weiter, und das zeigt eben diese große Anschlussfähigkeit, die eben diese Art Diskurse und auch dieser Diskurs ganz konkret eben im Sport in so ein rechtes bis sogar rechtsextremes, ja, in so eine rechte bis rechtsextreme politische Agenda ja irgendwie haben.
Ja, und das wundert ja auch gar nicht, wenn man halt, also wir haben ja auch schon von Geschlechtertrennung und Geschlechtsstereotype und sowas gesprochen, und da ist man halt ganz schnell auch einfach beim Rechtsextremismus so. Oder eigentlich ist man dann genau da. Also.
Ja, voll. Und bei Trump spielt es eben auch in diesen, ja, in diesen Anti-Vogue-Diskurs, ja, mit rein.
Ja.
Also in dieses große Feindbild, das er ja von Vogue erschafft. Und zu Vogue wird jetzt ganz klischeemäßig ja eben auch so eine Geschlechtergerechtigkeit und auch genau der Versuch, dass Transpersonen oder auch Interpersonen eben nicht diskriminiert, wenn, ja, es würde ja alles so reinzählen. Und was eben durch so einen Diskurs ja gemacht wird, ist, dass Vogue als gefährlich und so irrational dargestellt wird.
Ja,
und
genau.
Trump sagt ja tatsächlich, dass diese unterlegene Boxerin in Gefahr war, dass es gefährlich war. Und,
ja,
das ist so ein riesiger, ja, so ein riesiges Feindbild, das da eben kreiert wird. Und das schafft wiederum die Legitimation, das Ganze auch politisch zu bekämpfen.
Ja, und an der Stelle ist ja auch, also Donald Trump ja nicht nur als Person, die auch sehr frauenfeindlich ist, sondern auch als Person, die ja sehr rassistisch ist. Und da haben wir jetzt halt auch wieder mit Iman Khalif einfach so das perfekte Feindbild geschaffen aus so einem, ich sage jetzt mal, algerischen Mann ja eigentlich, der dann so willkürlich irgendwie Frauen schlagen will und die dann so verängstigt, dass halt dann sogar der Handschlag verweigert wird. So. Und das weiß man ja auch gar nicht. Also das ist ja auch wieder so eine Instrumentalisierung.
Wenn jetzt so die Frage gestellt wird, was macht dieses ganze Thema denn auch so politisch oder wo ist auch die Gefahr, dann muss man eben nur in die USA schauen und eben gucken, wie da auch mit diesem ganzen Thema Inter und Trans im Sport umgegangen wird. Und zwar als auch dieser Fall Khalif und so weiter zeigt erst natürlich auch, wie Trump darüber denkt. Und, ja, das hat natürlich auch politische Auswirkungen. Also zum Beispiel hat Trump ja auch ein Dekret erlassen, das heißt Keeping Men Out of Women's Sports. Also Männer sollen halt aus Frauensport, ja, ja, ausgeschlossen werden. Und das zielt natürlich auch wieder eigentlich auf Transfrauen ab. Und auch wenn diese ganze Debatte ja auch in diesem Profi- und Spitzensport beginnt, ist es halt auch, ja, es hat Auswirkungen auf viel breitere, also auf die viel breitere Gesellschaft. Und,
ja,
auch wenn es vielleicht damit anfängt, dass Trans und teilweise auch eben auch Interpersonen ausgeschlossen werden aus Spitzen- und Profisport, kann das ja auch als Legitimation gelten, um weitere Ausschlüsse zu machen. Und in den USA ist es jetzt mittlerweile eben auch so, dass Transpersonen eben nicht nur aus, ja, genau, aus solchen Profi- und Spitzensportbereichen ausgeschlossen werden, sondern zum Beispiel auch im universitären Sportbereich und eben auch aus vielen Vereinen. Also dieser Ausschluss setzt sich halt immer breiter durch.
Ich könnte mir auch vorstellen, auch bevor es dieses Dekret gab, dass ja, also und das merkt man ja auch in Deutschland zum Beispiel mit, wenn jetzt irgendwie alle Parteien anfangen, irgendwie Abschiebungen durchzuführen oder so, dann entsteht halt eine Stimmung, eine diskriminierende Stimmung gegen bestimmte Personengruppen. Und ich denke mal, bei Donald Trump ist es halt genauso, wenn er jetzt öffentlich auch noch zusätzlich zu den sowieso schon bestehenden Stereotypen anfängt, halt dann auch noch gegen inter- und transgeschlechtliche oder Flinterpersonen zu hetzen, dass dann halt auch die Diskriminierung zunimmt, weil man halt merkt, okay, ich darf das auch. Das, mein Präsident macht das ja auch, deswegen ist das wahrscheinlich das Richtige oder so. Oder ich habe keine Ahnung, wie solche Leute denken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwie so ist. Und das, also das ist ja so was, was sich dann auch immer weiter zugespitzt hat. Also ich kann mir vorstellen, als er noch das Amt angetreten hat, wäre es vielleicht gar nicht so denkbar gewesen, dieses Dekret direkt umzusetzen. Aber dadurch, dass sich halt dann die Stimmung immer weiter verschoben hat und die Hetze und Diskriminierung auch zunimmt, ist sowas dann auch irgendwann einfach machbar. Das finde ich schon auch krass.
Also viele Dekrete hat er ja wirklich am Tag auch seine Amtseinführung eingesetzt. Ja, aber der Vergleich funktioniert dennoch, wenn wir uns die erste Amtszeit anschauen, die zweite Amtszeit.
Und halt auch die den Wahlkampf einfach.
Ja, was da auch für eine Radikalisierung und eine Zuspitzung eben dieser Debatten in der Zeit stattgefunden hat.
Ja, absolut.
Und die Frage ist ja auch, warum ist das so? Warum ist das so anschlussfähig? Also wie kann es sein, dass eben dieser Hass auf vor allem Transpersonen, also das vermischt sich ja eben total krass. Also die wenigsten können ja auch, und auch in der Debatte werden eben Inter- und Transpersonen wenig auseinandergehalten. Es steht immer das gleiche transfeindliche Narrativ auch dahinter, dass es eben keine echte Frauen sind, sondern eben gefährliche Männer. Und da ist natürlich auch die Frage, warum ist es so anschlussfähig? Und das lässt sich erstens auch dadurch erklären, dass eine emotionalisierte Gefährdungserzählung da eben durchgesetzt wird und gerade natürlich auch der Schutz von Frauen emotionalisiert. Wer möchte nicht Frauen schützen und so weiter? Ist ja so ein bisschen ähnlich wie jetzt auch zum Beispiel diese Kinderschutzdebatte.
Ja.
Also das ist halt einfach sehr anschlussfähig. Also diese ganzen transfeindlichen Narrative sind eben sehr anschlussfähig, allein schon von der Art und Weise, wie sie erzählt werden. Und zweitens kommt dann eben auch noch hinzu, dass jetzt für Deutschland gesprochen, natürlich auch für andere Länder, gerade Transfeindlichkeit einfach enorm verbreitet ist. Also Transfeindlichkeit ist nicht nur eine Einstellung, die jetzt eben in rechten oder rechtsextremen Bereichen oder Kreisen normal ist, sondern die eben total weit bis in die Gesellschaft geht.
Ja, sogar auch teilweise in Leuten, die sich selber als Feministinnen, also sowas wie Alice Schwarzer dann.
Siehe Emma zum Beispiel, genau.
Ja, voll. Ich habe auch, also ich finde das immer so faszinierend, dass Menschen sowas überhaupt machen und so, weil für mich ist es so absurd, offen feindlich gegenüber anderen Leuten zu sein. So. Und gleichzeitig denke ich mir dann auch immer, dass die Personen das wahrscheinlich gar nicht so bezeichnen würden. Also die würden gar nicht von sich selber sagen, dass sie jetzt feindlich gegenüber irgendjemanden sind, sondern
es geht da ja eben um diesen Schutz. Also sieht man ja auch bei Emma ganz viel, dass ja es so argumentiert wird, dass man ja eben Frauen wirklich schützt und dass das ja eigentlich der wahre Feminismus ist. Ähnlich würde ich sagen, funktionieren auch rassistische Debatten.
Aber so funktionieren ja auch feministische Debatten. Also natürlich auf einer ganz anderen wissenschaftlichen Basis, aber auch da würde man ja sagen, zum Beispiel Schutz vor Femiziden oder so. Das sind ja auch alles so, ich würde jetzt mal schon auch sagen, anschlussfähige Debatten, halt mit dem Unterschied, dass man halt eben sich reale Diskurse oder halt.
Dass es Hand und Fuß gibt. Es gibt es gibt ja Studien, die halt zeigen, wie viele Femizide es gibt. Das sind in Deutschland irgendwie alle 3 Tage einer. Das ist sau viel, finde ich, dafür.
Oder häufiger auch. Ja. Ich glaube, alle 10 Minuten weltweit.
Und das alle 10 Minuten weltweit ist krass, Und da gibt es ja so Zahlen zu, aber es gibt eben keine Zahlen. Also haben wir in dem ganzen Podcast ja total besprochen. Also es geht eben nicht bei diesen ganzen Geschlechtertests, es geht bei den Debatten eigentlich nie darum, tatsächlich Frauen zu schützen, sondern es geht immer eigentlich darum, bestimmte Geschlechterbilder durchzusetzen.
Und Macht zu sichern.
Genau, und Macht zu sichern. Und das ist auch so eine Kontinuität, dass eigentlich auch dieses Schutzargument, also dieses Schutzargument wird eben ganz viel instrumentalisiert.
Ja.
Zum Beispiel
schon immer auch.
Wie wir
gesehen haben.
Und das sichert ja auch den Zugriff auch auf Frauenkörper und auch auf die Reproduktion von Frauen, also die eigene Reproduktionsfähigkeit von Frauenkörpern. Zumal es wäre halt schön, wenn es eben nicht darum geht, auch Frauen, sag ich mal, zu beschützen, sondern es geht vielleicht darum, gesellschaftliche Zustände zu schaffen, denen Frauen nicht beschützt werden müssen.
Ja, absolut.
Also das finde ich auch noch so einen kleinen Punkt im Diskurs, der einfach nie wirklich besprochen wird, dass dieses Schutzargument
ja, ist ja
super problematisch.
Ja.
Und genau, das ist auf jeden Fall so ein riesiger Punkt der Anschlussfähigkeit mit eben auch politischen Wirkungen natürlich, weil sowas, so ein Framing kann natürlich auch die einzelne Zustimmung zu diesen Themen mindern oder ja auch Hasseinstellungen legitimieren. Es macht einfach ein Klima, in dem Hass auch als legitim, weil es ja auch als Verteidigung möglicherweise geframed ist, macht es einfach viel wahrscheinlicher.
Ja.
Also das ist so der große eine Anschlusspunkt. Und gerade in Bezug auf Anschluss ins Rechtsextreme, da hatten wir auch diesen geschichtlichen Diskurs. Natürlich ist das Geschlechterbild von Rechtsextremen super anschlussfähig, weil es natürlich total ähnlich ist zu dem, wie es ideell im Sport und auch von Trump jetzt gepredigt wird. Also diese
ja, und das
Basis.
Ist ja auch, also hat sich ja auch alles zusammen aufgebaut. Also ich finde, man darf ja auch nicht vergessen, dass halt so Sport ja auch schon krass von diesen ganzen Diskursen geprägt ist. Es ist ja auch zum Beispiel nicht immer so gewesen, dass Frauen auch keinen Sport machen durften. Das war ja ganz am Anfang noch ganz anders. Gab es auch gemischtgeschlechtliche Gruppen, also Teams. So vor allem im Fußball war das, glaube ich, auch so. Und als man dann aber gemerkt hat, okay, man kann damit auch irgendwo Macht sichern, wurde es halt dann auch getrennt. Und jetzt inzwischen ist halt so Sport allgemein so krass institutionalisiert, dass man das Gefühl hat, man kriegt das gar nicht mehr raus, weil viele Leute sich auch Sport gar nicht mehr anders vorstellen können. Und es gibt ja auch so, oh mein Gott, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen anderes Thema, aber kennst du diese Videos, wo so Straßeninterviews gemacht werden und dann werden so irgendwelche Typen gefragt, ob sie denken, dass sie schneller rennen könnten als so Olympiasprinterinnen?
Kenne ich nicht. Dann, ich kann mir aber vorstellen, dass viele Männer ja sagen.
Die sagen alle ja. Also man weiß natürlich auch nicht, es wird ja natürlich auch geschnitten und so.
Ja.
Aber ich finde schon alleine die Vorstellung absurd, dass man sich hinstellt und sagt, ja natürlich renne ich viel schneller als eine Sprinterin bei den Olympischen Spielen. Und wenn man sich dann aber die Zeiten anguckt, zwischen also wie so die Unterschiede ist zwischen Männern und Frauen, dann sind das halt so 2 Sekunden. Und dann ist halt so ein absurder Take.
Um nochmal diesen Diskurs ein bisschen einzufangen vielleicht, was ja auch bei Rechtsextremismus total wichtig ist, ist ja einfach auch diese Körperkontrolle und diese Vorstellung auch von Körpern. Und die Anschlussfähigkeit, würde ich sagen, ändert sich auch nochmal in verschiedenen Sportarten. Also so dieses Ideal der kriegerischen, starken Männlichkeit, was ja auch in rechtsextremen Kreisen total wichtig ist für Männlichkeit, kann ja auch in bestimmten Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Kampfsport, nochmal besser hergestellt werden.
Ja.
Eigentlich auch ganz interessant, ich frage mich, da habe ich zum Beispiel auch, habe ich noch nicht so viel zu gesehen, wie eigentlich zum Beispiel Rechtsextreme darüber denken würden, wenn du jetzt anfangen würdest, Kampfsport zu machen. Ob die das irgendwie doof fänden oder ob die das dann als große Überschreitung wahrnehmen würden.
Ist ja schon noch ein bisschen lustig, aber es wäre ja auch so die perfekte Inszenierung von so einer Kampffeministin.
Ja, stimmt. Weil so in den ganzen Videos, wo es auch um so Mobilisierung gibt, so Rechtsextreme, wo auch viel Kampfsport eben benutzt wird, habe ich bisher noch keine Frau gesehen. Also,
ja, das stimmt. Bisher echt nicht.
Wir hatten ja diese eine Folge auch im CSDs und da hat mir auch herausgestellt, wie wichtig jetzt Fußball auch ist für so rechtsextreme Szenen und die Herausbildung von so einer jugendlichen gerechten Gegenkultur. Und auch Fußball ist eben so ein, sag ich mal, sportlicher Ort, wo sich Jugendliche eben treffen können, wo sie sich radikalisieren können. Mhm. Es gibt genuin sehr rechte Sportvereine, es gibt sehr rechte Kurven, also Fankulturen. Mhm. Und so Sport als ein Treffpunkt und als ein auch Szeneeinstieg und auch so eine Mobilisierung, es macht ja auch Spaß, es stiftet Gemeinschaft, es passt noch mit dieser rechten Ideologie zusammen. Also das ist auch nicht zu unterschätzen eben, wie wichtig Sport in so einer Verbreitung auch von Rechtsextremismus sein kann. Und das denken sich auch andere teilweise Rechtsextreme, nämlich zum Beispiel die AfD hat auch diese große Bedeutung eben von Sport schon bemerkt. Und wir hatten ja auch schon viel darüber geredet, wie wichtig ja auch so Breitensport ist, was der für wichtige Funktionen hat. Und es hat auch die AfD zum Beispiel erkannt. Manche rechtsextreme AkteurInnen zum Beispiel organisieren sich halt auch im Sport. Also es gibt zum Beispiel eigene Vereinsgründungen und es gibt auch so Berichte von tatsächlich gezielter Unterwanderung von Vereinen, wo dann Rechtsextreme wirklich genau in so einen Sportverein eintreten, dann immer mehr. Und auch das zeigt halt schon wieder, wie wichtig Sport auch in so einer politischen Meinungsbildung auch ist und wie wichtig auch es eigentlich wäre, Sport als ein Feld zu betrachten, das eben ja auch vor rechtsextremer Übernahme und Diskursen geschützt werden müsste. Also die Wichtigkeit wird anerkannt.
Das heißt, sie wollen quasi so wie so bestehende Netzwerke nutzen, um ihr eigenes zu vergrößern.
Und es auch einfach unterstützen. Also sie unterstützen es, weil sie es wichtig finden. Aber natürlich hat es den indirekten Effekt, dass dadurch die Positionen der AfD verbreitet werden. Also sie so nutzen das natürlich auch im Sinne ihrer politischen Ideologie. Wenn sie im Endeffekt nur sagen, es ist super wichtig, wir müssen uns da organisieren. Und es ist ja auch eine Strategie der Selbstverharmlosung, weil wenn jetzt zum Beispiel ein AfD-Politiker in irgendeiner kleinen Stadt, in einem Dorf sich für so einen Sportverein einsetzt, da kann ja niemand was gegen sagen.
Mhm. Und genau, es ist ja erstmal was voll Cooles. So.
Es ist erstmal was voll Cooles und es ist ja auch was, was so AfD-Politiker gerade in so kommunalen Strukturen auch häufig machen, dass sie ja so in Sachpolitik gar nicht ihre menschenfeindliche Seite auch zeigen, die sie an vielen Punkten eben haben. Und dadurch dann oftmals auch so dieser Gedanke entsteht von wegen, ja, aber die machen ja gute Politik die sind vielleicht auch im Kleinen gar nicht so schlimm.
Und auch so Politik, die so den einfachen Leuten hilft. Also wenn ich jetzt auch wieder so an die Dörfer denke, wo ich jetzt auch aufgewachsen bin, dann ist das als so Vereinsleben schon noch was, was auch teilweise aussterben kann, wenn da halt sich nicht richtig drum gekümmert wird. Und wenn jetzt halt dann eine Partei kommt und sagt, ja, wir wollen das aber wieder auffrischen, dann ist halt so gerade, die haben ja auch gerade vor allem WählerInnen auf dem Land. Und ich glaube, das ist, also holt die dann halt auch schon nochmal zusätzlich ab, weil die so sind so, ja, die machen ja wirklich was für uns und die Politik bekommen wir ja wirklich zu spüren. So.
Total. Ja. Total. Und es zeigt ja auch nochmal diese Bedeutung, die das Sportfeld eben hat und ja, wie wichtig es eigentlich ist, sich damit auch zu beschäftigen und
da auch vielleicht einfach aufzupassen. Also ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass man zum Beispiel das vielleicht als Eltern von Jugendlichen, die man jetzt irgendwo in Vereinen reinbringt, das auch gar nicht so krass auf dem Schirm hat, ob da jetzt vielleicht auch gezielt irgendwie, weiß ich nicht, dass von der AfD gefördert wird und dann vielleicht da auch Leute sind, die vielleicht bestimmte Ideologien dann auch verbreiten wollen und so. Also ohne jetzt natürlich, wir können jetzt denen auch nicht so was Krasses unterstellen oder so, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das auch passiert. So.
Voll. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Umgänge damit in verschiedenen Sportvereinen, auch weil die Sensibilisierung unterschiedlich ist. Also es ist jetzt nur gar nicht unbedingt auf die AfD bezogen, sondern allgemein auf jetzt sehr schwierige rechtsextreme Personen. Also oftmals wird das Ganze ja auch so flapsig abgetan. Ja, das ist irgendwie der Müller-Heinrich, den kennt man doch.
Ja,
und
genau,
dass der Müller-Heinrich halt eventuell im Privaten extrem rassistisch und transfeindlich ist, das wird dann halt so ein bisschen ausgeblendet. Und da ist es ja schon sehr wichtig eigentlich, dass Vereine eben auch ein bisschen wertebasierter sind und so auch eigene Strukturen entwickeln, mit solchen Fällen auch umzugehen. Ja. Weil letztlich werden auch wieder Leute ausgeschlossen, die davon betroffen sind. Also für eine queere Person ist es vielleicht nicht möglich, in diesen Sportverein zu gehen. Und gleichzeitig wird zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei Müller-Heinrich, wird Müller-Heinrichs Menschenhass ja auch normalisiert dadurch, dass er in solchen wichtigen gesellschaftlichen Orten ja akzeptiert ist und angekommen ist. Und er kommt ja auch in Kontakt mit anderen Leuten. Und
ja, absolut.
Davon ist eigentlich nur auszugehen, dass natürlich dadurch auch so Gespräche stattfinden und natürlich auch rechtsextreme Positionen dadurch legitimiert und verbreitet werden, wenn Rechtsextreme in Institutionen der Gesellschaft teilhaben können.
Ja, voll interessant. Ich habe das irgendwie noch nie so quasi so betrachtet, dass ja auch, also ich kenne es auch schon aus Vereinen, dass man halt so sagt, so ja, die und die Person, die ist halt so ein bisschen problematisch, aber ja, man trifft die ja eh nur zweimal die Woche irgendwie beim Training und im Training liefert sie ja ganz gut ab und so und deswegen wird es dann so akzeptiert und gleichzeitig könnte man es ja auch einfach nicht akzeptieren. So, also ist ja kein Muss, dass man sowas akzeptiert oder man könnte ja zum Beispiel auch mit solchen Personen dann sprechen oder halt so schauen, wie passt die Person überhaupt ins Team von dem, wie jetzt auch wir alle anderen sind oder in den Vereins, ist ja nicht nur, also es gibt ja nicht nur Teamsport, so finde ich schon auch eigentlich voll interessant und fände es auch voll schön, wenn es mehr gemacht werden würde, weil ich glaube, momentan wird es eigentlich gar nicht gemacht.
Ja, also genau, es ist super unterschiedlich, also da gibt es ganz verschiedene Handlungsstrategien und es gibt aber auch jetzt keinen, es gibt einfach auch keinen festen Umgang, den jetzt Vereine insgesamt haben.
Ja.
Und so der erste Effekt, der natürlich auch spürbar ist, wenn ja dieses Feld so ein bisschen sich selbst überlassen wird oder woran man auch merkt, dass es da durchaus auch Probleme gibt in Bezug auf Rechtsextreme, ist eben, wenn man sich anschaut, dass es eben schon Angriffe gibt. Also das hat uns zum Beispiel auch Levi erzählt, dass das Splinter-Team, in dem Levi eben spielt, auf Auswärtsfahrten teilweise auch schon von Rechtsextremen angegriffen wurden.
Uiuiui.
Und so diese ganzen Debatten, die wir gerade auch besprechen, sind natürlich auch ein Gefährdungspotenzial für Betroffene selbst.
Also das ist auch gar nicht so, ist es unbedingt von den gegnerischen Teams oder den SpielerInnen das ausgeht, sondern einfach, dass wir irgendwo spielen und in der Nähe von, ich weiß nicht, Bautzen oder Zwickau oder so, gibt es halt rechtsradikale Ultras, die sich dann halt irgendwelche Spiele aussuchen und dann halt, weil wir ein politischer Verein sind, dort auf jeden Fall natürlich, also ja, die schauen sich dann natürlich unsere Spiele an und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was schon immer präsent ist. Aber vor allem, dass das so sehr organisiert ist und dass es natürlich auch einfach politisch krass instrumentalisiert wird.
Und was sich jetzt in dieser ganzen Besprechung für mich total deutlich gezeigt hat, ist, dass Antifeminismus wieder total als Brückennarrativ wirkt. Also, und dieses Brückennarrativ zeigt sich extrem gut im Sport, der sowieso schon so breit in der Gesellschaft verankert ist. Also sowohl, wenn man eben zu Hause Profi- und Spitzensport im Fernsehen guckt, aber auch, wenn man selber in den Verein geht oder ja, vielleicht beim Amateurfußballspiel mal zuguckt.
Ja.
Und da zeigt sich, wie anschlussfähig diese ganzen antifeministischen Narrative sind und wie zum Beispiel durch die Ablehnung von Transpersonen auch wieder so eine Brücke geschlagen werden kann von, ich sag mal, der Mitte der Gesellschaft mit den ja ganz weit verbreiteten und sehr normalisierten Vorurteilen und diskriminierenden Haltungen bis halt wirklich zu Rechtsextremen, die ja eigentlich als politisches Programm haben, ja, Transpersonen auszuschließen und nicht zuzulassen, weil das eben nicht deren ja rechtsextremer Ideologie entspricht, die eben so ganz stark von Mann und Frau ausgeht. Was tun? Schon lange gibt es Berichte und Fälle von Personen, die eben nicht in die heteronormative Kategorien des Sports und der Gesellschaft passen, sich entweder nicht eindeutig zuordnen lassen oder das Geschlecht sogar wechseln. Aber dass die Tests im Profi- und Spitzensport häufig scheinbar versagen, liegt eben nicht an der Messmethode, sondern daran, dass Geschlecht sich eben nicht so einfach in zwei Kategorien pressen lässt. Wozu also diese Geschlechtertrennung? 100%ige Chancengleichheit gibt es im Sport nie. Und beim Breitensport ist sie auch weniger relevant. Deshalb kann man getrennte Wettbewerbe nicht sauber mit Fairness begründen. Gleichberechtigung und Fairness im Sport werden so lange nicht wirklich umgesetzt, bis es geeignete Regeln gibt, um Menschen mit Geschlechtseintrag divers oder ohne Geschlechtseintrag und alle Menschen mit männlichen oder weiblichen Geschlechtseintrag gleichberechtigt und diskriminierungsfrei am Sport teilhaben zu lassen. Egal ob im Spitzen- oder im Breitensport. Was können aber einzelne Sportvereine oder Gruppen im Hier und Jetzt tun, um TIN-SportlerInnen zu unterstützen und klar demokratische und gleichstellungsorientierte Werte durchzusetzen?
Dann gibt es ja irgendwie ganz, ganz kleine Dinge, mit denen wir anfangen können, wie zu sagen, okay, die Person möchte mit den und den Pronomen angesprochen werden, ich respektiere das und probiere das umzusetzen. Oder wir führen geschlechtsneutrale Formulare ein, damit Menschen, die sich bei uns anmelden, einfach sich vorher nicht Gedanken machen müssen, ob es, wie sie sozusagen, oder den Geschlechtseintrag ein Sternchen irgendwo gibt, was sie ankreuzen können. Genau, wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, wir passen irgendwie unsere Satzung an, wir nehmen bestimmte Personengruppen mit in die Satzung oder benennen sie auch nochmal, dass diese Personengruppen auch schützenswert sind. Art von Code of Conduct, also Selbstverständnis, kann auch eine Möglichkeit sein, was ja auch zum Beispiel auf der Website ersichtlich sein kann. Das sind alles so, würde ich sagen, erstmal so sehr informelle Dinge. Wir können aber auch dafür sorgen, dass es eine Art von Sicherheits- oder Schutzstruktur gibt, also dass wir Awareness-Strukturen aufbauen, dass es transparente Beschwerdewege vielleicht im Verein gibt, sogenannte Vertrauenspersonen oder eine Diversity-Beauftragte zum Beispiel, an die sich dann auch Menschen wenden können. Die sind ja dann auch nicht nur zuständig für zum Beispiel TINAC-Personen, sondern auch generell für Menschen, die sich vielleicht gerade nicht so im Verein gesehen fühlen oder auch Diskriminierung erlebt haben.
Auf institutioneller Ebene sind solidarische Gremien super wichtig, die eben konsequent handeln und hinter den Betroffenen stehen.
Die DFB-Regelung zum Spielrecht von trans-inter nicht-binären Gender-Personen gilt seit der Saison 2022-23 im Amateurfußball, Jugendfußball und für die Futsalordnung. Und unter der Regelung können SpielerInnen mit dem Personenstandseintrag divers oder ohne Angabe, SpielerInnen, die ihr Geschlecht angleichen lassen wollen und SpielerInnen, die bereits eine Namen-Personenstandsänderung vollzogen haben, eben selbst entscheiden, ob ihnen die Spielberechtigung für ein Frauen- oder ein Männerteam erteilt werden soll. Dann gibt es für jeden Landes- oder Regionalverband muss eine Vertrauensperson ins Leben gerufen werden. Und die Vertrauensperson, die tätigt alle Rücksprache mit der Passstelle und dem Spielbetrieb. Die bearbeitet Anträge und erforderliche Nachweise. Also die werden sozusagen dann der Person vorgelegt. Und genau, die Vertrauenspersonen müssen auch an Schulungen teilnehmen, die für die DFB, die durch die DFB-Anlaufstelle für sexuelle Geschlechtervielfalt angeboten werden, sodass sie halt eben auch ausreichend Wissen zur Lebensrealität von TINAC-Personen hat.
Allerdings ist das Ganze noch ausbaufähig. Levi erzählt, dass Landesverbände das sehr unterschiedlich handhaben.
Da wurde, ist es eben auch dazu gekommen, dass eigentlich eine sehr progressive Regelung vom Dachverband an die Landesverbände weitergegeben wurde. Aber je nach Landesverband, und da spielt ja auch eine Rolle, wer sitzt in diesem Landesverband, also sind das halt Ü60 weiße Cis-Männer, die da schon seit 40 Jahren sitzen, oder sind das halt irgendwie, ist es ein relativ junges, sind das junge FunktionärInnen zum Beispiel. Genau, und das, also auch spannend, dass, obwohl diese Regelung progressiv ist, ist trotzdem beispielsweise in Sachsen dazu geführt hat, dass Leute ihr Spielrecht entzogen bekommen haben, weil sie halt eben diese Nachweise nicht liefern wollten.
Insbesondere in den letzten Jahren sind Ideen für neue Sportarten abseits der Standtrennung in zwei Geschlechtern entstanden.
Und da ist es nicht so ein Abbauen von alten, verkrusteten, heteronormativen, zweigeschlechtlichen Strukturen, sondern es ist halt irgendwie direkt eine inklusivere Struktur. Und genau, wir haben auf jeden Fall sowas wie Quadball oder auch Ultimate Frisbee oder Roller Derby. Das sind alles Sportarten, die direkt mit so Mixed-Regelungen oder offenen Kategorien gestartet sind. Also beim Quadball zum Beispiel gibt es eine Regelung, dass maximal 3 Personen gleichen Geschlechts gleichzeitig auf dem Feld stehen dürfen. Und die haben, soweit ich weiß, spielen die mit 7 Personen. Also es bedeutet, die können eigentlich nur ein Team anmelden, wenn sie auf jeden Fall mindestens 3 unterschiedliche Geschlechtsidentitäten in dem Team haben. Was natürlich schon mal voraussetzt, dass es irgendwie auf jeden Fall eine inklusivere Struktur geben muss. Und auch die Definition des Geschlechts geht halt nach Selbstdefinition. Also man braucht da jetzt keinen medizinischen Nachweis oder so. Und genau, also da wird irgendwie, würde ich sagen, auf so auch Balance mehr den Fokus gesetzt, als jetzt irgendwie Leute aufgrund von Geschlechtsidentität auszuschließen. Ähnlich ist es beim Roller Derby. Beim Roller Derby haben wir aber auch von Anfang an Flinter und All-Gender liegen. Und da ist es eben auch so, dass die Selbstdefinition der Geschlechtszugehörigkeit eben zählt. Genau, und im Ultimate Frisbee, auch eine neuere Sportart, aber auch gar nicht so neu, haben wir auch unterschiedliche, also flexible Teamkategorien und Mixed-Regelungen.
Auch wenn wir im Podcast viel über die Diskriminierung und die misogyne und trans- und interfeindliche Logik hinter vielen gesellschaftlichen Diskursen im Sport gesprochen haben, bleibt Sport ein Ort, an dem man sich trifft, Spaß hat, abschalten kann und sich körperlich betätigt. Es lohnt sich, für einen inklusiveren und diverseren Sport zu kämpfen, betont Levi.
Ich glaube, dass es gerade deshalb irgendwie wichtig ist, dass wir uns da irgendwie nicht vereinzeln lassen, weil ich so das Gefühl habe, dass gerade so die Strategie von so rechten AkteurInnen oder in so rechten Diskursen ist es häufig, dass Menschen das Gefühl zu geben, dass sie irgendwie allein seien oder dass sozusagen das Problem sind. Und ich glaube, dem können wir halt irgendwie nur kollektiv begegnen. Und das ist, glaube ich, auch was, was ja ich immer wieder so in eine Art von Empowerment auch in Workshops oder bei uns in den Teams wahrnehme, dass ich auf jeden Fall TINAC-Personen empfehlen würde, irgendwie sich bewusst zu vernetzen, Vereine zu suchen, die sich irgendwie klar positionieren und das beispielsweise auf der Website ersichtlich ist. Aber auch, wenn nicht, und ich einen neuen Verein irgendwie neuen Verein eintrete, da klar auch zu fragen, was sind eure Schutzkonzepte, was habt ihr für bestehende Unterstützungsstrukturen, kann ich die nutzen, in welchem Fall? Genau, dass einfach sozusagen da auch Dinge eingefordert werden. Genau, und gegebenenfalls, das nehme ich jetzt wahr, dass wenn es sie noch nicht gibt, wenn sie noch nicht da sind, dass wir da irgendwie im Kollektiv gemeinsam probieren, die aufzubauen. Weil so ein bisschen ich aus den Erfahrungen aus den Workshops und den Teamprozessen irgendwie auch sehe, dass sobald irgendwie Menschen sich anfangen zu organisieren, sobald es irgendwie klare Kommunikationswege gibt, Vertrauenspersonen und auch ja solidarische Absprachen, einen solidarischen Umgang miteinander, entsteht irgendwie so ein Gefühl von Handlungsfähigkeit. Genau, und das Handlungsfähigkeit bedeutet nicht immer unbedingt irgendwie Sicherheit, aber irgendwie trotzdem das Gefühl von so kollektiver Stärke. Und genau, ich glaube, wichtig ist mir auch nochmal zu sagen, dass wir als TINAC-Personen Teil der sportlichen Landschaft sind. Also wir sind irgendwie SpielerInnen, wir sind TrainerInnen, wir sind Ehrenamtliche, wir sind Fans, wir zahlen Beiträge, wir trainieren, wir übernehmen Verantwortung, wir übernehmen sehr viel Verantwortung. Und unsere Teilhabe ist irgendwie, es ist ja kein Gefallen, sondern es ist ein Recht. Und wir sind irgendwie nicht neu, sondern wir sind schon immer da.
Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören oder Zuschauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, unterstütze gerne die Arbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung durch eine Spende. Den Link findest du in den Shownotes. Veränderung braucht viele, die mitmachen. Und mit deiner Spende ermöglichst du Aufklärungsarbeit und Unterstützung für Betroffenen. Vielen Dank, dass du dabei bist. Das war ein Podcast der Amadeo-Antonio-Stiftung. Produktion und Inhalt Vera Ohlendorf, Selina Alin, Nora Noll. Moderation Magdalena Heckner, Selina Alin. Bild und Ton Ben Productions GmbH. Grafik Christina Wedel.